zu den Nostrimo-Gesprächen. Ich bin Sebastian und bei mir brennt heute in seinem Dachkämmerlein der liebe Udo. Hallo.
Schönen guten Abend. Ja, tatsächlich ist das so. Wir haben uns aber auch verdammt nochmal die heißesten Tage dieses Monats rausgefischt hier.
Ja, bei uns geht's heute heiß her. Nicht nur was die Temperaturen unserer Wohnung betrifft, sondern auch Thema des Films heute sein wird.
Hast du das eigentlich absichtlich gemacht mit jetzt The Burning direkt vor Manche mögen's heiß? Ich musste da mal kurz schmunzeln, als ich auf unsere Liste so geguckt habe.
Tatsächlich habe ich das nicht absichtlich gemacht, denn wir wollten ja eigentlich über einen anderen Film sprechen. Über welchen wollten wir denn eigentlich sprechen, Udo?
Was war denn ursprünglich dran, holy moly? Ach so, heute. Ja, ich war jetzt gerade bei Manche mögen's heiß, weil den hatten wir die ganze Zeit schon stehen. Ja, heute wollte, ja, die Forke des Todes und so, ja. Die ist noch nicht angekommen. Und ich habe die Forke des Todes zwar schon mal gesehen, aber einmal alkoholisiert, jetzt nicht stark alkoholisiert, aber schon genug, um nennenswert zu sein. Und es ist jetzt auch so lange her, dass ich jetzt nicht aus dem Stegreif darüber hätte sprechen mögen. Und der Versandhandel meines nicht unbedingt Vertrauens hat uns im Stich gelassen. Es ist, wie es ist. Ja, da muss man jetzt mit leben. Also heute nichts mit Forke. Heute ist es die Heckenschere des Grauens.
Ganz genau so ist es. Ich hatte mir nämlich beide Filme zufällig bestellt mit einem Mal und hatte zuerst The Burning gesehen und dann die Forke des Todes. Und ja, Udo, sein Film ist nicht angekommen. Dann haben wir schnell umgeswitcht auf The Burning. Und das passt heute tatsächlich, wie sagt man so schön, Asche auf Eimer, weil bei uns sind es heute 33 beziehungsweise 34 Grad gewesen.
Herrlich.
Und bei Udo sind es noch 32 Grad in der Wohnung.
32 Grad in der Wohnung, aber mit offenen Fenstern und einem massiven Gewitter. Also vielleicht jetzt während dieses Gesprächs wird es so jede halbe Stunde ein Grad kälter.
Sehr schön. Mhm. Es ist dir zu wünschen.
Ja, danke schön.
Wir sind heute wieder in einem von, ich würde sagen, Udos Lieblingsgenre, kann das sein?
Ja, definitiv. Man muss sagen, das Slasher-Genre ist für mich so ein absolutes, das klingt vielleicht was bescheuert, ne? Ein Wohlfühl-Genre. Das Ding, das packt mich immer wieder und ich hau mir immer einen Slasher rein, wenn ich irgendwie Wohlfühl-Feelings brauche. Ne, das gibt auch noch ein paar andere Genres, die dann ab und zu mal in meinen Player wandern oder auch mal öfter. Meine Letterboxd-Gemeinde weiß Bescheid. aber Slasher, das geht irgendwie immer. Slasher geht morgens, mittags, abends, nachts und manchmal auch fünf Dinger hintereinander. Man findet auch immer wieder Dinge, die man noch nie gesehen hat oder von denen man teilweise noch nie was gehört hat. Slasher ist, finde ich, einfach auch so ähnlich sich die Dinger sein mögen. Das tippt bei mir was an. Ähnlich wie so Coming-of-Age-Geschichten und so. Das kriegt mich. Aber sag mal, wie ist es denn bei dir?
Ja, ich wollte nämlich tatsächlich gerade so ein bisschen so ausholen, denn wir haben ja hier im Laufe unserer Podcast-Geschichte ja dann über den ein oder anderen Slasher ja schon mal gesprochen, beziehungsweise auch einen Film, der sich so ein paar Slasher-Elemente bedient. Also allen voran natürlich, wir haben über Nightmare on Elm Street die komplette Reihe gesprochen, wir haben aufgrund deiner Empfehlung über A Robbie's Side gesprochen.
Oh ja.
Wir haben über Black Christmas gesprochen. Und dann wird es allerdings schon etwas dünn bei uns. Also mir fällt jetzt gerade aus dem Stegreif jetzt nicht ein, wo wir jetzt nochmal großartig einen Slasher gehabt hätten. Also diesen klassischen Slasher.
Nee.
Was mich jetzt allerdings zu einer Anschlussfrage bringt. Nämlich, ich sag dann auch gleich was zu meiner History mit Slasher. Aber meine Anschlussfrage ist tatsächlich dieser Begriff Slasher. Den kannst du natürlich bei Wikipedia nachgoogeln. Und da findest du eine schöne Erklärung und eine Liste mit 200 Filmen. Und du hast alleine von diesen 200 Filmen wahrscheinlich schon alle plus 60 weitere gesehen.
Ja, was mich ungefähr.
Was mich dann natürlich zu der Frage bringt halt, was ist denn eigentlich für dich ein Slasher? Und was ist denn das für dich Charakteristische eigentlich an so einem Slasher? Also was muss in einem Slasher drin sein, damit es für dich ein Slasher ist?
So, das ist eine Frage, die muss ich in zwei Stufen beantworten. So, ganz klassisch, wirklich, wenn man jetzt mal wie mit einer Schablone arbeiten möchte. Ist der Slasher für mich so ein Subgenre des Horrorfilms, der vor allem, ja, sagen wir mal, so drei Kernelemente erfüllen muss. Nämlich erstens ein Killer, der manchmal entstellt und sehr oft maskiert ist. Dann muss es eine hohe Anzahl von Leichen geben. Also da muss schon ordentlich gekillt werden, damit ich das als Slasher durchgehen lasse. Und jetzt sind wir bei dem richtig lupenrein, Einsatz von Hieb- oder Stichwaffen. Also was, wo auch wirklich geschlitzt wird. So, und dann gibt's natürlich noch so ein paar Unterelemente, die ich immer gerne sehe und die irgendwie für mich auch dazugehören. Und das ist auf jeden Fall ein Final Girl. Das ist einfach so ein Ding, was sich durch die meisten Slasher durchzieht und durch die Lupenreihen sowieso. Dann sehr gerne, was sich leider nicht immer durchzieht, dank verschiedener Behörden, recht blutrünstige Momente, Tötungsszenen, die wirklich auch schmatzig sind. Das mag ich sehr gerne. Opfer, die im Teenageralter sind, beziehungsweise also Ziele des Killers, die im Teenageralter sind. Die müssen nicht immer draufgehen, aber die wegrennenden Menschen, sage ich jetzt mal. ein Schauplatz, der vielleicht so ein bisschen kleinstädtisch ist oder irgendwo abgelegen, irgendeine Hütte, irgendein Wald oder irgendwie sowas, ne? Also so ein bisschen was Einsames draußen. Dann oft eine Rachegeschichte, also so, dass am Anfang des Films irgendwas passiert, was so eine Motivation für den oder die Killer oder die Killerin als Basis dient und dann irgendwie so zu einer Rachestory wird. Und das würde ich so als letztes noch mit reinnehmen, irgendwie sexuell aktive oder zumindest aufgeladene Protagonisten und Innen. Und oftmals dann, wenn man so ganz klassisch geht, dass die eher jungfräulichen Charaktere tatsächlich eher überleben oder zumindest größere Überlebenschancen haben. So, und ich würde jetzt mal sagen, das sind alles so Kriterien, die auf diese ganz lupenreine Form gehen. Aber ich habe ja gesagt, ich habe zwei Stufen. Ich habe nämlich noch eine zweite Antwort, weil ich ganz persönlich, für mich ist Slasher nicht einfach nur Regeln und nicht einfach eine Schablone, sondern für mich ist Slasher vor allem ein Gefühl. Ich gucke auch einige Filme, die gelten nicht nach genau diesen Regeln hier ganz lupenrein und glasklar als Slasher, die ich aber persönlich trotzdem zumindest zu Teilen so einsortieren würde. Da gebe ich jetzt mal ein oder zwei Beispiele, um zu erklären, was ich meine. Zum Beispiel ist diskutabel, was ist der erste Terminator? So. Der erste Terminator, wenn man das nämlich mal so ein bisschen unter der Lupe sich anguckt, da haben wir einen Killer mit einer Maske quasi, der hinter einem quasi Final Girl her ist und das Ganze läuft blutig mit sehr vielen Kills durch eine mehr oder minder, na, Kleinstadt ist es jetzt in dem Falle nicht wirklich, aber bahnt sich auf jeden Fall einen sehr blutigen Weg und es gibt einen finalen Kampf mit dem Final Girl und so weiter und so fort. Also wenn man das mal so betrachtet, es gibt ganz viele Dinge, die jetzt hier in dieses Raster nicht reinpassen, wie zum Beispiel die Art der Waffen, da wird rumgeballert und so weiter und so fort mit den Teenagern, das klappt da auch nur so halb und etc. pp. Aber der hat ein Slasher-Feeling. Da hat sich James Cameron ganz viel aus diesem Slasher-Genre genommen und daraus eine eigene Suppe gemacht im Science-Fiction- und Horror-Bereich. Ne, es ist ja wirklich so ein Sci-Fi-Horror-Mash-up mit noch Action irgendwie gepaart in einem gewissen Maße. Und so würde ich das sehen. Dann gibt's auch Filme, die sind noch viel weiter weg, aber die trotzdem irgendwo so ein bisschen Slasher-DNA haben. Denn wenn man sich mal so ein Alien, den ersten, anguckt, der hat auch ein ganz klein bisschen Alien-DNA drin. Der passt auf ganz, ganz viele dieser Kriterien nicht, aber so ein kleines bisschen Slasher-Feeling hat er. Und, das ist der Hot-Take, gucken wir uns mal den Predator an, den ersten. da haben wir jetzt, die Bande Teenager ist schon ein bisschen älter, hat ziemlich dicke Muskeln und ziemlich krasse Wummen, ja gut. Aber es gibt diesen Killer. Einer nach dem anderen wird abgemurkst. Es ist ein sehr abgelegenes Gebiet und wir haben ein Final Girl. Das ist halt hier Arnold Schwarzenegger. Okay. Aber auch da ist irgendwo so ein kleines bisschen Slasher-DNA drin. Das ist jetzt natürlich ein abwegiges Beispiel. Ich würde jetzt nicht sagen, der Predator ist ein Slasher. Ne? Da sind wir ein bisschen weiter weg von. Aber ich will damit sagen, für mich ist das Feld sehr weitläufig. Es gibt so ein Kernfeld, so den inneren Kreis, das sind die wirklich lupenreinen Dinger. Und da muss ich halt sowas wie John Carpenters Halloween nennen. Der war für mich der Einstieg in dieses Genre, für viele andere Menschen bestimmt auch. Den habe ich super früh gesehen, weil den ein Kumpel, ne, so aus der Schulzeit, der war jetzt nicht bei mir auf der Schule, aber da haben wir uns häufiger getroffen und irgendwelchen Krempel geguckt, weil der irgendwie über irgendwelche Kanäle an Sachen dran gekommen ist. Dann haben wir Halloween, die Nacht des Grauens gesehen und ich war bestimmt noch nicht alt genug für diesen Film, aber der hat bei mir das Feuer sofort entfacht. der hat mich angezündet für dieses Genre und hat gemacht, dass ich unglaublich Bock hatte, viel, viel mehr zu sehen. Später kam definitiv und gar nicht so viel später, schon ein bisschen später, kam dann Scream dazu und der hat mich dann endgültig umgeschmissen, weil also Scream zählt einfach zu einem meiner absoluten Top-Lieblingsfilme überhaupt und der ist halt einfach voll der Slasher und der macht mir unglaublich viel Spaß. Ja, so sah das bei mir aus. Wie ist der Einstieg bei dir gewesen? Und hast du noch Dinge, die du ergänzen würdest, was jetzt hier die Kategorisierung angeht und wie siehst du das?
Nee, also da gebe ich dir natürlich vollkommen recht und ist ja auch zu großen Teilen, zumindest was den ersten Part betrifft, deckungsgleich mit dem, was du überall nachlesen kannst und ich gehe da halt auch komplett mit. Mhm. Und was den zweiten Part betrifft, es ist halt einfach so, man kann ja diese Mechanismen sozusagen, diesen Kern, diese Struktur ja auf alle anderen dramaturgischen Dinge überhelfen und überstreifen. Und ich finde das durchaus plausibel, dass man sagen kann, das sind sozusagen Slasher-Elemente, die sich dann eben halt in Terminator, Alien oder eben halt in Predator eben halt doch befinden. Dass es sozusagen der Mechanismus dann eben halt doch greift. Vom Gefühl her sind das natürlich überhaupt gar keine Slasher, aber die Elemente sind erkennbar wieder drinne. Und am ehesten tatsächlich sogar noch beim Terminator, der sich da eben halt auch so ein ganz kleines bisschen noch palpig anfühlt, wie eben halt so ein Slasher. Ich glaube, und das ist auch sowas, was ich noch mit persönlich für mich dazu hinfügen würde. Ein Slasher ist bei mir immer ein bisschen palpiger. Das ist immer automatisch so eine Spur drunter. Da ist immer von allem weniger. Und das finde ich, und vor allem umso älter ich werde, umso reizvoller, muss ich auch ehrlich sagen. Ich ziehe da wirklich ganz viel Mehrwert raus. Ich habe das schon mehrfach hier im Podcast auch erwähnt. Mein Einstieg war ganz klar Nightmare on Elm Street und natürlich auch der erste Halloween. Aber den Halloween, ich sehe den nicht als so ein Kult-Slasher, sondern bei mir ist das wirklich so ein, bei mir ist das halt einfach fucking Halloween. Mhm. Ich denke da nicht an Slasher dabei. Wenn ich an Slasher denke, denke ich an Friday the 13th, denke ich zum Beispiel. Und sowas. Oder Scream. Da muss ich eher dran denken. Aber eben halt nicht wirklich in erster Linie an Halloween, obwohl der Party stand halt dafür.
Ja.
Genau. Und das sind eben halt auch wirklich echt alle Trademarks drin, die du auch genannt hast. Genau, also ich habe jetzt auch nicht die größte Geschichte mit Slashern, aber ich habe schon eine gesehen, aber bei weitem nicht so viele wie du. Und da wollte ich gleich mal fragen, wir beide haben jetzt so zwei Listen erstellt.
Oh ja.
Du hast so eine, ich sag mal so eine Nerdy-Empfehlungsliste für die da draußen schon die wichtigsten gesehen haben. Und ich habe 10 Filme rausgesucht, die man gesehen haben sollte, wenn man sich in dem Genre noch gar nicht so gut auskennt oder vielleicht schon ein paar gesehen hat und dann aber noch ein paar Empfehlungen braucht.
Ja, so ist es. Soll ich da einfach mal einsteigen in die Liste?
Natürlich.
Ja, dann machen wir das so. Also ich mache noch einen kleinen Disclaimer vorher, denn ich weiß, unter euch Menschen da draußen sind Leute, die haben viel, viel, viel mehr Ahnung von diesem Genre, als ich das habe. So, ich will also gar nicht sagen, dass diese Liste hier so ein Maß der Dinge ist, was irgendwelche Geheimtipps angeht. Kann ich gar nicht liefern. Da könnt ihr mir eher helfen. Wenn ihr nämlich Geheimtipps habt, bin ich unglaublich glücklich, wenn ihr mir die zuschickt. Und nutzt da einfach irgendeinen Kanal, sendet rüber und ich werde reingucken, wenn ich das jeweilige Teil und Gerät noch nicht kenne. Denn ich habe immer Bock auf neuen Stoff und suche auch immer und gucke auch immer. Und das, was ich hier zusammengestellt habe, ist aus diesen beiden Stufen, die ich vorhin benannt habe, eigentlich eine ganz interessante Mischung, weil ich versucht habe, im Wechsel immer einen eher klassischen Fall zu benennen und dann etwas, was eher so sich in diesem Randbereich aufhält. Ich habe auch versucht, nicht unbedingt alles aus den USA zu nehmen. Die USA sind halt schon massiv die Vorreiter für dieses Genre, aber die sind eben auch nicht die einzigen, die gute bis mittelmäßige Slasher produziert haben. denn ich muss auch gestehen, da muss ich nochmal einhaken, du hast völlig recht mit dem Palpigen. Ich mag das auch wahnsinnig gerne, wenn Slasher einfach so ein bisschen grütziger sind, wenn es ein bisschen off ist, wenn die Charaktere was daneben sind, wenn es billiger produziert ist, wenn die Mucke auch mal leiert. Ich finde das ganz hervorragend und mag genau sowas. Gut. Steigen wir ein. Ich habe erstmal rausgesucht, Edge of the Axe, 1988, spanische Produktion. Da bin ich dran geraten, weil der liebe Freund und Kollege des Hauses, Patrick Lohmeier, mir den zugesandt hat. Ich kannte den vorher noch gar nicht, den Streifen, und war direkt ziemlich hooked. Das ist ein sehr klassischer Slasher, aber das eben spanisch und nicht US-amerikanisch, obwohl der auch so ein bisschen dieses amerikanische Feeling hat. Aber der ist toll, der ist kurzweilig, der hat so eine ganz eigene und besondere Atmosphäre, die den so ein bisschen abhebt, was vielleicht auch so ein bisschen an dieser Europa-Produktion eben liegt. Und was der vor allem auch noch hat, und das ist gerade für jetzt wirklich, wirklich toll, ist ein richtig schöner Sommervibe. Ich werde dich jetzt nicht bei jedem Einzelnen fragen, ob du die Dinger schon kennst. Hak gerne rein, wenn du merkst, du willst was sagen. Okay, Basti?
Na klar.
Cool. Dann gehe ich jetzt mal in den Randbereich rein. Meine zweite Empfehlung, was man definitiv mal gesehen haben sollte, und das ist ein Film, den habe ich sehr früh gesehen und sehr früh geliebt. Ich weiß, es gibt Menschen, die den nicht so lieben, weil der Humor da nicht so zündet. Ich rede hier nämlich von Serial Mom. Warum lässt Mama das Morden nicht? Aus dem Jahre 94, USA-Produktion von John Waters ist der. Und der ist eigentlich, der ist kein Slasher per se. Das ist eine Persiflage auf das Serienkiller-Genre, aber eben auch auf das Slasher-Genre. Und warum der mich gekriegt hat, ist ein super Humor. Zumindest bei mir zündet der total. Eine ganz tolle Besetzung. Allem voran muss ich da mal wieder nennen. Ich bin Fanboy von Matthew Lillard, auch aus Scream bekannt. Und der spielt hier ganz, ganz großartig. Und ich empfehle den definitiv, weil das Ganze, das ist witzig, das ist einfach unterhaltsam. Das kann man sich mal mit einer Bande von Leuten angucken, wenn auch mal ein bisschen mehr Bier im Spiel ist und so. Der macht einfach große Freude. Und da würde ich jetzt wetten, den hast du gesehen, oder?
Den kenne ich auch und würde auch sagen, das ist eine von den wenigen Rollen, wo ich Matthew Lillard gerne sehe. Mhm. Und man sollte aber natürlich auch selbstverständlich Catherine Turner erwähnen.
Ja, das stimmt. Da sind sowieso einige Leute dabei. Es ist wirklich ein toll besetztes Ding. Möchte ich definitiv empfehlen. So, gehen wir mal auf was Klassischeres rüber, und zwar nur ein bisschen klassischer. Aus deutschen Landen. Da möchte ich nämlich nennen, ja, Deutschland haben einige Slasher produziert, auch gar nicht in so weiter Vergangenheit. Der hier ist was her, Jahr 2000, Flashback, mörderische Ferien. Der ist, glaube ich, sehr unbekannt, würde ich behaupten. Nur eher unter den Fans des Genres, und hat er eigentlich nicht verdient, denn der hat viel Schönes. Das ist so eine kleine Slasher-Überraschung eigentlich aus deutschen Landen. Das ist so eine Scream-Antwort. Man merkt die Scream-DNA da definitiv irgendwie drin. Der ist sehr überdreht, der ist sehr temporeich, der ist vollkommen bescheuert an vielen Stellen. Er hat deutsche Heimatfilm-Elemente mit drin, was ich da total charmant finde in dem Genre. Und was mich damals sehr positiv überrascht hat, weshalb ich den auch gerne nochmal sehen will, um das was ein bisschen im Gedächtnis aufzufrischen, sind ein paar richtig schöne Running Gags, die sich durch den Film ziehen, was ich ja grundsätzlich sehr gerne mag. Ist eine Empfehlung, und ich wette, den hast du nicht gesehen,
Nein, habe ich definitiv nicht gesehen. Ich muss auch dazu sagen, ich kenne den einen oder anderen deutschen Filmemacher da draußen, bewusst nicht gegendert, also meistens wirklich Männer, die so eine Genrefilm machen und Slasher. Mir würde jetzt als Erster wirklich Timo Rose einfallen, der den ein oder andere Gore-Slasher-Granate da gemacht hat, die wahrscheinlich nur 10 Menschen da draußen kennen. Und wie heißt er? David Brückner. Aber der macht ja eher mehr so Horror, wenig Slasher, vielleicht hier und da so ein paar Blutspritzanleihen drin, aber der hört schon echt auf bei mir. Also mir wäre jetzt noch am ehesten sowas wie Anatomie eingefallen und da bin ich mir gar nicht sicher, ob der sehr Slasher-Elemente mit drin hat oder ob das eher mehr klassisch Horror ist. Da. Das weiß ich schon gar nicht mehr.
Oh, der hat schon seinen Slasher-Anteil drin, so wie ich den in Erinnerung habe. Zumindest der erste. Der zweite nicht mehr wirklich, wenn ich den noch so richtig im Hinterkopf habe, aber der erste schon. Ja, aber da, also Flashback, ganz klare Empfehlung, wenn du mal, wenn du mal was Deutsches sehen willst, der ist irgendwie witzig und Alexandra Neldl und solche Leute drin, also wirklich auch ein paar Gesichter, die man sehr gut kennt und das in so einem Ding ist irgendwie schon ganz spaßig. Also einfach gute Popcorn-Unterhaltung, kann man voll machen. Jetzt gehen wir ganz weit in den äußeren Bereich rein. Ich reize mal die zweite Stufe ziemlich aus, aber mit einem wirklich tollen Teil. Und ich glaube, den kann man wirklich mit Fug und Recht als einen kleinen Geheimtipp bezeichnen. Und das ist aus dem Jahre 82, meinem Geburtsjahr, aus den USA, Murder by Phone oder auch unter den Titeln Starkstrom, hier in Deutschland bekannt, oder Bells im internationalen Markt. Der wurde unter diversen Titeln vermarktet. Und das ist ein retrofuturistischer Science-Fiction-Slasher der 80er und das Besondere, so dieser Kern ist eigentlich auch die Mordwaffe. Da muss man genau drauf gucken. Und zwar ist die Mordwaffe schlicht und ergreifend ein Telefon. Also nicht immer dasselbe Telefon, es werden Telefone als Mordwaffen verwendet. Und da werden die Menschen auf teilweise sehr spektakuläre Art und Weise gebrutzelt. Muss man sagen, haut weg, ist eine interessante Mordwaffe, aber der Film hat noch mehr Interessantes. Wir hatten letztens schon mal, wo war das denn? Bei The Changeling haben wir Barry Morse gesehen. Der taucht hier wieder auf, den sehe ich ja wirklich gerne. Mondbasis Alpha 1 und solche Sachen. Das macht echt Spaß, aber was noch ganz besonders viel Spaß macht, ist die Filmmusik hier, weil es ist ein Soundtrack für so einen Film von John Barry und es ist einer der ganz wenigen John Barry Soundtracks, wo er, ich weiß nicht, ob er gezwungen wurde, keine Ahnung, aber er wurde auf jeden Fall dazu gebracht, hier auch mit Synthes zu arbeiten. Und das ist wirklich ein feiner Soundtrack. Ist bestimmt nicht einer seiner besten, ist bestimmt nicht einer seiner einprägsamsten, aber der macht schon Spaß. Murder by Phone, definitiv ein Geheimtipp, gibt's, wenn man mit etwas schlechterer Quali leben kann, bei YouTube. Aber fällt halt wirklich nur in den Randbereich des Slashers rein. Er hat so ein paar Dinge, die einfach in der DNA drinstecken. Aber so oder so, wenn man irgendwie Bock auf so Retrofuturismus hat, da geht's auch um Telefonanlagen, da kriegt man so einiges gezeigt. Also der macht einfach Freude. Ist eine Empfehlung und ich glaube, der ist wirklich tatsächlich sehr, sehr unbekannt. So, wir springen rüber nach Italien. Der nächste Tipp aus dem Jahre 86, der heißt Body Count und im Deutschen den wahnsinnig tollen Untertitel Die Mathematik des Schreckens. Also wie auch immer. Ist ein italienischer Slasher von dem guten alten Ruggero Deodato, der ja schon mal häufiger mit interessanten Dingen aufgefallen ist. Und der Film ist sehr klassisch. Da sind einfach ein paar Teenager im Urlaub unterwegs, in einem Camp, was so verlassen ist. Und da geht's dann so ein bisschen um eine Geschichte von Ureinwohnern und einer nach dem anderen wird dann abgemurkst und auch eine Maske mit im Spiel. Und ganz ehrlich, das Ding ist vollkommen verrückt geschrieben. Das ist total konfus. Der oder die Cutterin müsste eigentlich gelyncht werden, weil die Cuts teilweise wirklich grauenerregend sind. Aber der Film, ja, es ist so. Aber der Film ist einfach richtig liebenswert und unterhaltsam. Und das ist so, wenn man einen richtig, eigentlich lupenreinen Slasher sehen will, der halt wirklich richtig gurkig ist und Spaß macht, dann bitteschön, Body Count ist die Wahl. Und ich glaube, den gibt's tatsächlich auch bei YouTube, aber das möchte ich jetzt gerade nicht beschwören. Ist ein nettes Gerät. Ich mag ja sowieso dieses italienische Flair, was dann so reinkommt. Das finde ich ganz gut. So, direkt zum nächsten Tipp. Jetzt gehen wir wieder in den tiefen Randbereich hinein und zwar in die Niederlande, in das Jahr 1988 und ich möchte empfehlen Amsterdamed. Toller Titel, ich liebe diesen Titel. Von Dick Maas, bekannt für Fahrstuhl des Grauens und natürlich die Flodders. Hast du Amsterdamed mal gesehen?
Ja, habe ich gesehen.
Sehr schön.
Was für ein abgefahrener Film mit einem wahnsinnig bekloppten Ende, aber wirklich echt schön.
Ja, finde ich nämlich auch. Das ist halt eher ein Kriminalfilm mit Slasher-Feeling, würde ich sagen. Aber das Slasher-Feeling ist auch tatsächlich da. Die Grachten spielen eine Rolle, da werden am Anfang Prostituierte umgebracht, da ist Sommer, da ist, es geht um die Taucherzirkel sozusagen. Und was ich finde ist, der ist super schön und actionreich. Der hat eine der besten Motorboot-Verfolgungsjagden, die ich überhaupt jemals gesehen habe. Die bleibt doch im Gedächtnis, oder Basti?
Also das, woran ich mich gerade noch dran sehen kann, wenn ich Hoop Stapel sehe, wie er auf diesem Motorboot da rumgrust, das ist schon ziemlich geil.
Finde ich nämlich auch. Und ja, der steckt voller guter Ideen und der hat einfach ein tolles Setting und irgendwie macht der Spaß. Ist ein Randbereich, ist kein klarer Slasher, aber er fühlt sich an vielen Stellen an wie einer und das mag ich ganz gern. Den will ich auch demnächst nochmal reinschieben, mir nochmal angucken. So, wir kommen wieder zurück in das Hauptland USA ins Jahr 89 und ein Kumpel von mir, der eine unfassbar große Sammlung hat, der meinte: Udo, du magst das Genre, du musst mal diesen Film sehen. Und das ist Intruder, oder der wird auch Blood Knight genannt, von Scott Spiegel. Scott Spiegel ist ja ein Begriff. Ist der dir gerade ein Begriff?
Ja, ja. Okay. Ja, Scott Spiegel. Mhm.
Der stammt so aus dem Dunstkreis von Sam Raimi und Bruce Campbell. Mhm. Und das merkt man diesem Film hier auch an. Das ist ein Slasher im Supermarkt-Setting und Bruce Campbell darf hier auch mitspielen, Sam Raimi darf selber mitspielen und der Bruder, mein liebstes Gummigesicht in diesem Film, Ted Raimi, darf hier auch mitspielen.
Cool.
Und was ich an dem Film so mag, ist, der hat so eine Breakfast Club-Atmosphäre. Ich bin jetzt nicht der riesen Breakfast Club-Fan, aber ich mag die Stimmung solcher Settings. Ich mag viele Nachahmer vom Breakfast Club tatsächlich sehr gerne. Und der hier, der hat so ein kleines bisschen Atmo davon. Der hat einen ziemlich guten Humor oder teilweise auch einfach mal einen ziemlich drüberen Humor und teilweise wirklich herrlich schmatzige Effekte mit drin. Das mag ich ganz besonders. Hast du den gesehen? Intruder?
Nein, hab ich auch nicht gesehen.
Ja, okay, dann den schreib dir wirklich mal auf die Liste. Ist ein Geheimtipp, der macht einfach richtig Spaß. Gerade wenn du dich wieder mit ein paar Kumpels zusammenfindest und ihr eure Chipstüten aufreißt, dann wird das euer Film sein. Macht Freude. Freude macht auch, dass wir jetzt wieder nach Italien reisen. Eine italienisch-USA-Koproduktion. Jahre 89 bleibt bestehen vom Umberto Lenzi, den man ja auch schon mal hier und da gesehen und gehört hat. Und da haben wir Nightmare Beach. So, ihr merkt, das ist wieder der Randbereich. Nightmare Beach ist ein sehr besonderes Ding. Die Mordwaffe ist ja ein Motorrad, was irgendwie, man sollte jetzt meinen, wenn dann Killer ist mit dem Motorrad, dann fährt er rum und überfährt Leute. Dem ist nicht so. Also zumindest nicht mal eben so. Der benutzt sein Motorrad eher als eine Art elektrischer Stuhl. Und genauso bescheuert, wie das klingt, ist das Ganze auch. Der Film wirkt wie ein echt unglaublich lang geratenes 80er-Jahre-Rockvideo. Und lang geraten meint nicht langweilig. Wir haben Sommer, da ist Strand, es gibt blödsinnige Wet-T-Shirt-Contests, es gibt jede Menge blöde Witze, es gibt diesen fahrbaren elektrischen Stuhl und es gibt John Saxon. Muss ich mehr sagen? Nein, wahrscheinlich habt ihr jetzt schon unsere Folge abgeschaltet und sucht gerade diesen Film. Kann ich verstehen, macht auch Freude. Und kommen wir zu was Klassischerem. Du hast ihn vorhin schon erwähnt, ich muss ihn in diese Liste mit reinnehmen, wir haben ihn hier schon besprochen. A Robicide. Über A Robicide muss ich nicht viele Worte verlieren. Da kann man in die Folge mal reinhören, die sich absolut lohnt. Das war eine sehr, sehr schöne Folge. Er ist aus dem Jahre 87, USA-Produktion. Heißt auch gerne Killer Workout von David A. Pryor, unserem wunderbaren David A. Pryor, der so viele schöne Filme gemacht hat. Und die Mordwaffe ist hier eine überdimensionierte Sicherheitsnadel. Ich glaube, Sicherheitsnadel nennt man das. Es ist halt einfach, es ist ein sehr langes Aerobic-Video mit sich wiederholenden Sequenzen und jeder Menge Spaß dazwischen. Der macht Freude. Und ich glaube, der zählt auch nach wie vor immer noch als Geheimtipp, weil ich glaube, den kennen immer noch sehr viele Leute nicht. Also, Erinnerung, guckt das.
Da dürfte dieses Jahr auch nochmal richtig durch die Decke gehen, denn die lieben Herren Kollegen von Schläferz haben den mit in ihre Jahresliste aufgenommen. Ach. Und er wird dieses Jahr bei Schläferz im Programm laufen.
Gut, wunderbar. Das hat er auch verdient. Also ich wusste immer, dass die Leute von Schläferz uns hören. Jetzt ist der Beweis gekommen. Also Schläferz, ich habe noch einen Tipp für euch. Aus dem Jahre 2013 eine kanadische Produktion. Ich glaube, das ist dann jetzt das Neueste, was ich hier in der Liste drin habe. Ich würde behaupten, das ist auch ein ganz lupenreiner Geheimtipp, weil ich kenne fast niemanden, der diesen Film gesehen hat. Und wir haben hier Disco Path. So, genau wie der klingt, ist er auch. Wir sind in New York, der spielt im Jahre 76 in der Disco-Szene. Und ich habe da einen sehr treffenden Satz zu dem Killer gefunden. Da steht nämlich, whenever he hears disco music, he literally goes into a trance. Und so ist das. So ist das auch. Die Disco-Musik macht sehr viel mit dieser Person hier. Es gibt sehr viele eher zweifelhafte Darstellungen von allem Möglichen. Es gibt sehr behämmerte Dialogzeilen. Es gibt einige vergeigte Schnitte. Aber es ist einfach irgendwie eine richtig krude Slasher-Perle, finde ich. Der ist gemacht von Renaud Gauthier, wird glaube ich Gauthier ausgesprochen, dem Regisseur von Aqua Slash, den ich hiermit dann auch noch in diese Zehnerliste als Elften reinmogeln kann, weil auch Aqua Slash ist definitiv richtig bescheuert. Da ist quasi eine Wasserrutsche die Mordwaffe, mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Kommen wir zu Disco Path zurück. Was ich so erstaunlich finde, ist, der klingt nach so einem Jux-Film, ne, vom Titel her und auch so mit Disco-Szene und so, aber der wird knallhart und bierernst durchgezogen. Der hat richtig tolle Bilder manchmal und auch richtig geile Mucke und der hat so ein richtig nettes, fieses 70er-Giallo-Feeling und das mag ich sehr. Das ist echt so ein Ding, mit dem rechnet man nicht so. Und ich habe den gesehen und war sehr beeindruckt. Muss ich sagen. Ist hier meine Nummer 10 und definitiv ein kleiner Geheimtipp für Freunde und Freundinnen des Genres. So, mein Lieber. Mhm. Jetzt habe ich ja, glaube ich, genug bescheuerten Krempel durchgezogen. Jetzt bist du dran. Was muss man denn gesehen haben, wenn man in das Genre einsteigen will und jetzt nicht so knietief in Blut warten möchte, wie wir das hier gerade getan haben?
Mhm. Also, ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben, wo ich denke, so die sollte man auf jeden Fall gesehen haben. Und allen voran würde ich einfach mal mit einem Film anfangen, den wir auch besprochen haben, nämlich Black Christmas. Ich finde, das ist sozusagen ein sehr schöner Proto-Slasher. Sprich, also wir haben keinen Erweckungsmoment, wo wir sozusagen die Backstory von irgendeinem Killer erfahren, sondern es geht halt einfach los. Und das passiert einfach. Der hat viele Slasher-Elemente drin, aber es fühlt sich alles noch unverbraucht an und ganz frisch. Und wie gesagt, wir hatten schon drüber gesprochen, ist ein kanadischer Film und den würde ich unbedingt ans Herz legen. Ist also wirklich aus diesem Sub-Horror-Genre wirklich so einer meiner Lieblingsvertreter, zumindest von den Filmen, die ich kenne. Mhm. Du hast es schon gesagt, ich will es bloß kurz namentlich sagen, man sollte unbedingt Scream gesehen haben. Punkt.
Oh ja.
Gibt es gar nichts weiter zu sagen. Dann möchte ich einen kleinen Ausflug machen nach Italien. Man sollte unbedingt Tenebre gesehen haben von Dario Argento. Denn ich bin der Meinung, dass gerade der Giallo, den du auch gerade schon erwähnt hast, sozusagen ein bisschen wie die Großeltern vom Slasher unbedingt erwähnt werden sollten. Weil so ein Giallo halt einfach, wenn man an Mario Bava denkt halt, was er alles schon gemacht hat und dann mit Bay of Blood sozusagen da so diesen Proto-Giallo-Slasher da mit ins Leben gerufen hat, das ist schon alles super spannend. Und da hätten wir jetzt wahrscheinlich noch eine Dreiviertelstunde länger reden können, wenn wir jetzt einfach nur über die Evolution vom Slasher jetzt einfach geredet hätten. Wo kommt denn das eigentlich her? Wie weit lässt sich das zurückführen? Führt's noch bis zu Psycho oder noch weiter noch raus? Ja, tut's. Und das ist ja auch eine natürliche Evolution. Und deswegen bin ich halt auch der Meinung, dass man Tenebre da unbedingt mit erwähnen sollte, weil der alle Trademarks von so einem klassischen Slasher eben halt auch hat. Mhm. Auch wenn man ihm dem Giallo zuordnet. Und in dem Fall bleiben wir jetzt auch in Italien, / New York, denn ich muss unbedingt auch einen Film von Lucio Fulci erwähnen, nämlich den New York Ripper. Exakt das.
Ja, der ist hart.
Exakt, der ist wirklich sehr hart, was gerade dieses Quark-Quark-Quark-Quark-Stimme betrifft halt. Es ist schon eine Erfahrung, wenn man den Film gesehen hat. Man sollte sagen, man sollte, und das empfehlen wir ja auch nur, und zwar aus rein akademischem Interesse empfehlen wir diesen Film, denn er ist in Deutschland auch immer noch beschlagnahmt. Mhm. Welcher Film nicht mehr beschlagnahmt ist, allerdings auch in New York spielt, ist Maniac.
Mhm, ja.
Von William Lustig, den sollte man unbedingt gesehen haben. Ich bin immer wieder total erstaunt, wenn ich irgendwo einkaufen gehe, in einem Supermarkt oder im Saturn oder sonst irgendwo rumspringe und da steht halt einfach dieser Film da, der bis vor kurzem noch beschlagnahmt war und jetzt kann ich den dort einfach so mit meinem Einkauf einfach mitnehmen. Sollte man aber gesehen haben, hat tatsächlich nichts von seiner Strahlkraft verloren, ist immer noch richtig roh und hart. Und gehört unbedingt in diese Liste rein.
Das ist auch so ein richtig bierernster und eher wirklich, wie du es gesagt hast, harter Vertreter. Das finde ich da sehr, sehr bedeutsam an dieser Stelle, weil ja doch viele andere eher eine humoreske Note haben, auch durch die Teenagergruppen und sowas. Und das hat der halt so gut wie gar nicht drin, ne?
Genau. Dann bleiben wir in den Vereinigten Staaten. Das ist ja wirklich so ein Slasher-Hochburg. Und da gab es dann in dieser ganzen, ich würde mal sagen, diese ganze Welle von Derivaten, die sich dann entwickelt haben, bis dann in Mitte, später 80er, gab es dann den Stepfather. Und ich finde, das ist von diesen ganzen Slashern so ein was Eigenes, finde ich. Mhm. Ich finde, der hat also die Grundstory ist schon ziemlich cool, so das ist ein bisschen so Hochzeitsschwindlermäßiger, dann hast du da die brutalen Kills. Der hat viele Slasher-Elemente mit drinne. Ich würde nicht sagen, dass es ein reinrassiger Slasher ist, aber ich finde, es ist ein cooler Genre-Mashup, cooler Mix. Und ich mag den sehr gerne, weil der eine coole Stimmung hat. Mhm. Der erste. Der zweite schwächelt schon ganz schön und der dritte ist, naja, ganz schöner Unfug. Aber den ersten, den kann man ruhig mehr gerne gesehen haben.
Dann werde ich das mal tun, weil jetzt, da hast du nämlich einen erwischt, wenn du sagst, den muss man gesehen haben. Den habe ich noch nicht gesehen. Der steht auf meiner Liste, lange drauf, aber der muss noch auf die Scheibe. Mhm.
Dann habe ich den aktuellsten Vertreter in meiner Liste, kommt aus dem Jahr 2023. Und der Film, dessen Trailer existierte allerdings schon seit 2007, ein Grindhouse-Trailer 2006 sogar. Die Rede ist natürlich selbstverständlich von Thanksgiving. Mhm. Ich habe ihn erst vor ein paar Tagen gesehen, hatte wahnsinnig viel Spaß. Ich finde, Thanksgiving macht alles richtig. Er klaut an den richtigen Stellen, um was Eigenständiges draus zu machen. Hat ein paar wirklich coole Stars da drin, also coole SchauspielerInnen da drin. Und fühlt sich wirklich gut an. Und der hat es wirklich geschafft, ich weiß nicht wie, aber der hat es geschafft, mich an der Nase herumzuführen. Mhm. Und das finde ich auch noch cool. Also der hat echt viel Spaß gemacht und das Setting ist cool und es macht wahnsinnig viel Spaß. Das ist auf jeden Fall noch eine Empfehlung.
Jo.
Und dann kommen wir in die Top 3 und zwar eines Subgenres des Slashers. Denn Slasher ist ja nicht gleich Slasher, sondern es gibt ja auch noch den sogenannten Camp Slasher. Und das ist ja wahrscheinlich auch die berühmteste Gattung des Slasher-Genres. Und allen voran natürlich denken ja Leute an Freitag der 13. Jetzt würde ich Freitag der 13., also Friday the 13th, jetzt nicht unbedingt jetzt riesengroß auf die Liste schreiben. Aber ich finde, wenn man mal so einen klassischen Freitag sehen will, können sich doch die meisten auf entweder Teil 6 oder Teil 4 verständigen.
Oh ja.
Denn Teil 4 ist eigentlich genau das, was man denkt, was Freitag der 13. ist. Da rennt ein Typ mit einer Hockeymaske rum und schlachtet sich durch ein paar Jugendliche, die da irgendwo am Camp Crystal Lake sind. Und das ist auch genau dieser Film. Und er macht genau das. Mhm. Und ich finde, den sollte man, wenn man da einsteigen will, unbedingt gesehen haben. Und das ist egal, ob man die anderen gesehen hat oder eben halt nicht. Das spielt gar keine Rolle.
Das stimmt.
Genau. Als zweiten Camp-Slasher und als neunten Film in dieser Liste möchte ich unbedingt Sleepaway Camp empfehlen. Oh. Den mag ich tatsächlich sehr, der hat eine fantastische Stimmung. Der macht ein sehr langes Versteckspiel, um eben halt die Identität des Killers bewusst merkwürdig pausiert. Genau, guckt ihn euch an. Sicherlich mit einem sehr denkwürdigen, diskutablen Ende. Ich persönlich mag den Film wirklich sehr, sehr gerne. Ist einer meiner Lieblingsslasher und gehört in jede gut sortierte Horrorfilmsammlung. Mhm. Und Ja, den Schluss dieser Liste macht tatsächlich The Burning. The Burning ist tatsächlich einer von den Slashern, die ich jetzt erst jüngst gesehen habe. Aber der Meinung bin, den sollte man tatsächlich gesehen haben. Ist auch ein klassischer Camp-Slasher und haut genau in diese Kerbe rein. Anfang 80er, Freitag der 13., The Prowler und eben mal The Burning. Das sind so die Filme Anfang der 80er, die in dieser zweiten Welle da herübergewalzt sind. Und weil dieser Film doch einiges an Qualität zu bieten hat, habe ich gedacht, der kommt mit auf die Liste und ist auch gleichzeitig unser Übergang in unser Gespräch. Und damit, Udo, herzlich willkommen. Nach einer guten Dreiviertelstunde Vorgespräch finden wir uns jetzt im Filmgespräch. Das hat man auch noch lange nicht.
Ja, das stimmt. Finde ich aber ganz angenehm. Und außerdem hätten wir das auch noch locker 3 Stunden strecken können. Denn ganz ehrlich, beim Slasher, da juckt es mich ja immer, dann noch 15.000 andere Filme runterzurattern, weil es halt einfach so viele schöne oder auch nicht so schöne, aber zumindest gut guckbare Sachen gibt. Aber hier hast du schon einfach einen schönen im Gepäck. Schöne Liste übrigens, by the way. Gefällt mir gut.
Das kann ich nur zurückgeben und vor allem habe ich jetzt ein paar Hausaufgaben.
Oh ja.
Und weil wir gerade bei Hausaufgaben sind, du hast es vor uns schon gesagt und hast schon gefragt, wenn ihr da Empfehlungen habt, nutzt bitte einfach unsere Kommentarfunktion bei Social Media und haut uns da einfach unaufgefordert eure Filme da einfach rein, wo ihr sagt, die muss man gesehen haben oder das sind Geheimtipps oder das kennt ihr bestimmt noch nicht, weil ich bin da selber auf der Jagd, genauso wie der Udo.
Yep.
Und coole, frische Filme, da habe ich immer Bock drauf. Und es klingt, also nee, so ein Slasher, der guckt sich schnell weg. Die meisten gehen roundabout 90 Minuten. Und das ist eigentlich auch das, was ich manchmal nur noch an Zeit abends übrig habe. Mhm. Und wenn ich mir einen Arthouse-Film anschaue, dann meistens im Kino, weil da funktioniert das schon eher für mich. Aber zu Hause dann 2,5 Stunden, das ist dann schon schwer, das gelingt mir dann doch schon eher mit Publikum und dann zu Hause dann 90 Minuten, das passt.
Und ganz ehrlich, ich mag sogar die Vertreter und die findet man im Slasher-Genre relativ häufig, die auch sogar einfach mal ein gutes Stückchen noch kürzer sind, wo es dann einfach mal nur 70, 74 Minuten sind, irgendwie sowas in dem Bereich. Das finde ich manchmal auch total angenehm, wenn sich so ein Ding dann wirklich kompakt runterguckt, alles drin hat, was man haben will, da überhaupt nicht so viel Speck dran ist, sondern man da einfach richtig rasant durchrauschen kann, einiges an Kills geboten bekommt und so und dann einfach eine schöne Zeit mit dem Ding hat. Das kann beim Slasher auch einfach mal flott gehen. So, also 90 Minuten kriegen die auch immer ganz gut gefüllt, aber es geht halt auch manchmal echt schön schnell und gut durch.
Ja. Dann würde ich sagen, lass uns mal fix die Hard Facts durchprügeln, bevor wir uns dann in diesen Hauptfilm reinbewegen.
Der übrigens im Deutschen brennende Rache heißt.
Genau, brennende Rache. Ich hatte eigentlich gedacht, dass wir wirklich noch ein paar mehr Wortwürze machen. Vielleicht kommen sie noch im Laufe unseres Gesprächs.
Ja, wir werden sehen.
Aus dem Jahre 1981. Und Regie führte hier der Brite Tony Malam. Und wenn man sich so diese ganze Hintergrundgeschichte anschaut, wie, da werden wir nochmal im Speziellen nochmal drüber sprechen, wie der Film entwickelt worden ist. Der Tony Malam, der hat vorher Konzertfilme gemacht von Rockbands und ist dann sozusagen für diesen Horrorfilm engagiert worden. Und ich finde das schon mal eine taffe Entscheidung. Und weil ich es gerade gesagt habe, der hat so Rockfilme gemacht, beziehungsweise Konzertfilme. Der hat für Genesis, hat er zum Beispiel so einen Konzertfilm gemacht. Und das war tatsächlich auch die Eintrittskarte eben halt, dass er hier diesen Film machen konnte. Der hatte vorher noch The Riddle of Sands gemacht, was so ein Action-Drama-Film ist. Mit Simon McCockendale und Michael York. Und auch der, wie ich finde, leider ein bisschen verschütt gegangenen Jenny Agata aus American Werewolf. Genau, und das ist hier sozusagen wirklich sein zweiter großer Spielfilm. Wir werden nachher noch doch wirklich noch mal ein kleines Kapitel haben, wo noch mal über ihn sprechen. Ja, auch über den nächsten Mann werden wir noch gleich noch mal ganz kurz etwas mehr sprechen, nämlich den Produzenten, denn das Ganze ist ja eine Miramax-Produktion und nicht nur eine, sondern die erste Miramax-Produktion. Und dahinter steht natürlich Harvey und Bob Weinstein. Und da müssen wir gleich noch mal ganz kurz drüber sprechen. Mhm. Aber die beiden haben es produziert. Geschrieben hat das eben halt auch der Bob Weinstein zusammen mit Peter Lawrence und die Idee selber kam dann halt vom die Idee kam vom Harvey Weinstein.
Ich dachte, der Harvey hat's geschrieben, siehste.
Die Idee war von Harvey Weinstein, das ist korrekt. Aber geschrieben, richtig, das Drehbuch geschrieben hat halt der Peter Lawrence, das ist ein Kollege von Tony Malam und zusammen mit dem Bob Weinstein. Genau. Gecastet hat das die Joy Todd und geschnitten hat das kein Unbekannter, nämlich im Podcast war er bei uns schon gewesen, nämlich der gute Jack Scholder, der, wir wissen es alle, Nightmare 2, den besten Nightmare-Film aller Zeit gedreht hat.
Ja, genau.
Genau. Wir werden nachher auch noch ausführlich sprechen über Harvey Harrison. Der war hier der Director of Photography und da gibt es auf jeden Fall einiges darüber zu sprechen. Genau, wir werden auch viel sprechen über Rick Wakeman. Der hat nämlich hier die Musik gemacht. Und ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber ich finde, das ist auch mit einer der Highlights auch mit vom Film, die Musik, die wirklich hier zur wirklich gelungenen Stimmung beiträgt.
Yo.
Genau. Ich würde sagen, das reicht jetzt zumindest, was crewseitig betrifft. Oder hast du jetzt hier noch eine Ergänzung, die ich noch mit erwähnen sollte?
Nee, das tut's dicke. Da können wir direkt rüber schwenken zur Besetzung. Da werde ich jetzt auch nicht durch sämtliche Gestalten durchreiten, denn man sieht hier schon wirklich eine Menge Leute. Ich versuche mich mal auf die wichtigsten zu beschränken. Das ist einmal der Brian Matthews, der spielt hier den Todd, der mir ansonsten nicht großartig bekannt war. Der hat noch ein paar andere Sachen gemacht, zum Beispiel den Film Red Knights, aber das sagt mir genau nichts. Was mir aber was sagt, ist die Lea Iris. Und die war mir persönlich vor allem bekannt durch Bloodsport, wo sie wirklich hinreißend ist, muss man ehrlich sagen. Hinreißend. Die hat auch noch andere Sachen gemacht, All the Jazz und solche Sachen, begegnete einem hier und da. Aber ich glaube, vor allem halt bekannt wirklich durch Bloodsport und The Burning, würde ich sagen. Wir haben den Brian Baker oder Brian Bucker. Wie wird der ausgesprochen? Was meinst du?
Brian Becker.
Der spielt ja den Alfred. Ich finde, das ist so ein richtig herrliches Charaktergesicht irgendwie. Der spielt ja seine Rolle. Der ist also klasse besetzt für genau das, was er hier verkörpert. Nämlich so ein bisschen den eher schrägen Dude, der so ein bisschen creepy unterwegs ist. Der hat einige andere Sachen gemacht, wovon ich allerdings auch nicht großartig viel gesehen habe. Vielleicht Fast Times at Richmond High wäre da vielleicht zu nennen.
Und The Money Pit, den wir hier auch im Podcast schon besprochen haben.
Siehst du wohl. Also ein alter Bekannter. dann haben wir den Larry Joshua, der spielt den Glazer, den ich auch wirklich toll für diese Rolle finde. Der hat sowas richtig, der hat irgendwie so mehrere Facetten drin. Erstmal sowas Arschlochmäßiges und später aber irgendwie auch so ein bisschen eine softe Seite mit drin. Und der ist auch einfach so ein bisschen der Dulli. Also der ist da in vielen Dingen unterwegs. Und in vielen Dingen unterwegs war er auch sonst. Er hat in vielen Sachen mitgespielt. Zum Beispiel sowas wie Der mit dem Wolf tanzt oder der X-Files-Film oder in Spider-Man und so. Aber soweit ich weiß, eher alles kleinere Rollen. Also ich wüsste jetzt nicht, dass da was richtig Dickes, Großes dabei war. Genau, so gut kenne ich da den Mann auch nicht. Wen ich aber gut kenne, zumindest vom Gesicht, wer sofort reinsticht, raussticht, das ist der Jason Alexander.
Korrekt.
Der ist ja schon wirklich bekannt, allein durch seine Vita. Der ist bekannt vor allem, finde ich, durch seine Serienarbeit in Seinfeld.
Korrekt.
Oder Coneheads hat auch noch eine Rolle oder Jacob's Ladder oder Pretty Woman und so weiter und so fort. Also der hat viel gemacht und ist vor allem wirklich ein Gesicht, was man sofort erkennt. Das geht mir bei Ned Eisenberg, der hier den Eddie spielt, ganz genauso. Das ist so ein Ding, ich habe den gesehen und dachte direkt, boah, irgendwie kommt der mir super bekannt vor. Und ich glaube, der ist mir auch einfach in vielen Filmen immer in irgendwelchen kleineren Rollen begegnet, so Last Man Standing oder sowas, ne, irgendwelche Dinger oder Civil Action hier mit Travolta oder sowas, vielleicht bei Million Dollar Baby, ich weiß es nicht ganz genau. Der hat viele Sachen gemacht und der ist halt auch irgendwie so eine Charaktervisage. Meine absolut liebste, mit Abstand liebste Charaktervisage in diesem Film ist allerdings Fisher Stevens und den Mann mag ich so sehr. Den mag ich schon von sehr jungen Beinen auf durch Columbo natürlich. Aber den mag ich auch und ganz besonders, und da kommen wir wieder zum Matthew Lillard Fanboy in mir, weil Fisher Stevens den Gegenspieler, den Bösewicht in Hackers spielt. Und den spielt er unglaublich cool. Der hat da so eine Art, die sehr an Alan Rickman erinnert, finde ich. Also das ist ein cooler Typ und der ist hier halt wirklich noch sehr, sehr jung und auch da schon, finde ich, unfassbar markant. So, fallen dir noch mehr ein, die hier unglaublich markant sind, die ich dringend noch benennen müsste?
Man kann maximal erwähnen, dass Holly Hunter hier ihr Kinodebüt gefeiert hat in diesem Film.
Das stimmt. Aber die Rolle ist halt nicht so richtig groß, ne? Aber klar, sie ist ja schon was bekannter. Ich glaube, dann haben wir sie.
Sehr cool. Und wenn du uns noch ganz kurz zusammenfasst, um was es geht, dann haben wir, glaube ich, alles, was wir für Handgepäck heute brauchen.
Ja, das können wir, glaube ich, frei aus der Lameng lösen, denn wir haben es hier wirklich mit einem Lupenreihen-Slasher zu tun. Wir haben am Anfang einen Prank von einer Clique, die einen ziemlich fiesen Streich spielen an einen Betreuer des Camps, was leider zu einem Brand führt und zu sehr, sehr schweren Verbrennungen. Derjenige, der da verbrennt, ist der Cropsy. Und der landet im Krankenhaus und ist sehr, sehr entstellt und dementsprechend auch sehr, sehr wütend. Kommt in seinem sozialen Umfeld, das sich dann für ihn aufbaut, nicht wirklich zurecht. Wird wirklich von anderen mit großem Schrecken betrachtet und behandelt. Alle Menschen weichen ganz stark von ihm zurück. Und so spinnt sich eine Rachegeschichte in einem Camp mit ganz vielen Jugendlichen, die das tun, was solche jungen Leute eben tun. Da wird gegafft, da wird geknutscht, da wird gefummelt, da wird mit Playboys hantiert und so weiter und so fort. Und dann geht es auf einen Kanuausflug und es ziehen sich blutige Pfade, denn Cropsy ist zurück und möchte Rache nehmen. Und das spinnt sich zusammen durch mehrere Leichenberge hindurch, bis zu einem brennenden Finale. Ich glaube, mehr braucht man dazu, glaube ich, nicht zu sagen, oder?
Sehr schön. Ja, der Film hört genauso auf, wie er anfängt. Ja. Es geht heiß her. Ja,
feurige Rache. Nee, brennende Rache.
Vielen, vielen lieben Dank, Udo. Ich glaube, damit können wir jetzt arbeiten. Ja, und ich möchte ganz gerne noch was vielleicht, bevor wir noch diese ganze Idee hinter der Birne nochmal ein bisschen da auseinandernehmen, gerade was diesen Slasher betrifft, ganz kurz über den Herrn Weinstein sprechen. Mhm. Wir hatten es schon im Vorgespräch gesagt, der Mann war in fast 300 Filmen beteiligt, wahrscheinlich sogar noch mehr. Also es wird bei Letterboxd werden 277 Filme aufgeführt, wo er der Executive Producer ist. Er hat aber noch bei vielen anderen Filmen eben halt auch noch klassisch produziert, beziehungsweise sogar auch Regie und eben halt Story Credits. Meistens war da eben halt auch der Executive, deswegen sage ich, es sind knapp 300 Filme, an denen er beteiligt war. Und wir wissen, was Weinstein gemacht hat und wir wissen auch, wann das auch ungefähr angefangen hat, beziehungsweise wo es sozusagen festgehalten ist, wo es sozusagen Belege, Beweise und Anzeigen gibt. Und das ist tatsächlich dieser Film hier. Jo. Also ab hier ist der Startpunkt sozusagen auch für all das, was er an Leid und Elend anderen Menschen zugefügt hat. Und das ist verachtenswert und er hat ganz vielen Menschen erheblichen Schaden wirklich zugeführt. Und das ist durch nichts, gar nichts zu verzeihen.
Nee.
Und ich muss auch wirklich sagen, mir fällt es dann auch wirklich schwer zu sagen, okay, sollten wir wirklich solchen Menschen eine Plattform geben? Jetzt kommt die andere Seite der Medaille. An so einem Film ist eben halt nicht nur der Herr Weinstein dran beteiligt, sondern eben halt alle anderen. Und deren Arbeit wird dadurch in den Schmutz gezogen, wird sozusagen auch wirklich irreparablen Schaden zugefügt. Und ich bin der Meinung, man sollte über die Filme sprechen, man sollte das aber eben halt auch einordnen und ganz klar herausarbeiten, mit wem man das auch hier zu tun hat. Mhm. Sollte also jemand da draußen sein, sagen, ey, ich finde das jetzt nicht cool, wenn ihr jetzt hier über einen Film von Weinstein sprecht, den er auch noch mitgeschrieben hat, in denen auch Situationen beschrieben sind, die auch später in seiner Vita auch mal entscheidende Rollen spielen werden, schaltet ab und das ist auch völlig in Ordnung. Das kann das auch verstehen. Der Film hat aber immer viele andere tolle Qualitäten, die durch andere Leute ausgelöst worden sind, wo Weinstein eben halt einfach auch wirklich nur den Film produziert hat und eben halt auch nicht künstlerisch begleitet hat. Und deswegen fände ich das wirklich schade, dass wir den jetzt hier irgendwo in der Ecke liegen lassen.
Ja, gut gesagt.
Okay, dann würde ich sagen, die Idee zu dieser ganzen Geschichte ist eine urbane Legende. Zwar der Cropsy-Killer, der im Gebiet New York sein Unwesen getrieben hat und als Grundlage in vielen Camps, die es ja in den Vereinigten Staaten gibt, für diese ganzen Lagerfeuerschichten gedient hat. Und wie das mit solchen urbanen Legenden halt einfach so ist, da wird hier was dazu gedichtet, da kommt da ein bisschen was Neues dazu und das durchzieht sich eben halt so. Und ja, die Weinsteins, die wollten eigentlich schon immer ins Filmgeschäft, die kamen ja eigentlich aus dem Rock-Business, die haben ja eigentlich Rockkonzerte promotet und veranstaltet und daher kam auch der Kontakt zu den Mailen und die wollten ins Filmgeschäft einsteigen, weil die hatten gesehen, oh, Texas Chainsaw Massacre, über den wir übrigens ja auch gesprochen haben, oder eben halt auch Halloween. Die haben wenig Geld gekostet, haben aber wahnsinnig viel Geld eingespielt. Das heißt also, die Dollarnoten haben gewunken und haben gesagt, wir brauchen sowas auch. Wir brauchen einen Horrorfilm, der billig produziert ist und wahnsinnig viel Geld einspielt. Und dann haben wir gesagt, okay, wir haben hier die urbane Legende und lass uns doch da einfach mal einen schönen Film draus machen. Zur ungefähr gleichen Zeit oder kurz vorher kam gerade Friday the 13th raus, dieser ganz markige, bekannte Camp-Slasher. Und davon hat auch, und das bestätigt ja auch der Regisseur im Audiokommentar, natürlich Wind davon mitbekommen und meinte dann, okay, aus verschiedenen Gründen müssen wir jetzt unser Setting eben halt von der Großstadt verlegen, New York, eben halt raus aufs Land, in ein Camp. Da ist es ein bisschen günstiger, was die Drehbedingungen ist. Und naja, das lässt sich da auch besser slashen, weil wir da immer Kinder haben, die nicht so viele Erwachsene und Polizei um sich rum haben und automatisch schon so ein bisschen separiert sind. Und das ist sozusagen die einfache Hintergrundgeschichte für diesen Film. Die Weinsteins wollten ins Filmbusiness einsteigen und wollten gleich von Anfang an so eine Cash-Cow da züchten. Und das ist die trockene, schnöde Wahrheit hinter diesem Film. Keine großen kreativen Ideen von irgendwelchen genialen Masterminds, sondern einfach nur, hier geht's um Kohle. Ich habe eine Frage zu urbanen Legenden, weil bitte. Urbane Legenden ist jetzt vielleicht gerade was den amerikanischen, englischsprachigen Raum betrifft oder vielleicht auch japanischen, da fällt mir ganz viel ein. Aber so im Deutschen, so eine klassische deutsche urbane Legende, kennst du eine wirklich klassische deutsche urbane Legende?
Tatsächlich nicht, weil ich bestimmt schon welche gehört habe und das ist sowas, da ist mein Gedächtnis wie ein Sieb, das kann ich mir nicht merken. Und ich hatte auch überlegt, ich hatte mitbekommen, dass du diese Frage wahrscheinlich stellen würdest und hatte überlegt, boah, holst du dir da jetzt einen auf die Pfanne? Und dann dachte ich mir, nee, das wäre auch nicht wirklich richtig und authentisch, weil sowas einfach bei mir nicht kleben geblieben ist. Was aber bei mir kleben geblieben ist, ist, was damals so in meiner Clique erzählt wurde. Und da rede ich jetzt wirklich von Grundschulalter-Clique. Dritte, vierte Klasse. Ich hatte da so meine Truppe. Wir waren viel im Wald unterwegs und das meist mit den Rädern. Es war wirklich so richtig Coming-of-Age-mäßig. Irgendwie drei Jungs, ein Mädel, Mountainbikes. Und wir haben wirklich die Sommer mit den Bikes in diesem Wald verbracht und da alles Mögliche gemacht und erlebt. Und da war auch jemand dabei, der ganz gerne solche Geschichten erzählt hat. Und der, und da kann ich mich heute noch gut dran erinnern, hat immer wieder diese Geschichte erzählt von einem Mann, der nicht in der Stadt lebt, sondern der eben genau in diesem Wald lebt. Ein Mann, der da Böses tut und ein Mann, dessen Gesicht keiner kennt, der einen Mantel trägt und einen Schlapphut trägt und der genau auf solche Kinder wie uns aus ist und wir deshalb besser nicht allein in diesem Wald unterwegs sind, denn sonst sind wir vielleicht das letzte Mal unterwegs in diesem Wald. Und das hat er so gut erzählt, dass das hat wirklich für Schauer gesorgt. Das hat wirklich für aufgestellte Härchen gesorgt und das hat wirklich dafür gesorgt, dass man sich auf dem Nachhauseweg, wenn es dann langsam dunkel wird und man eben die letzten Meter mit seinem Rad alleine machen muss, weil sich die Gruppe da aufteilt, dass man sich doch lieber einmal mehr umguckt und doch lieber ein gutes Stück mehr in die Pedale tritt, als man das sonst tun würde. Denn, wer weiß, vielleicht wohnt er ja wirklich in diesem Wald. Hinter irgendeinem Baum kann er stehen. Und wenn man jung ist, in der Grundschule ist, dann glaubt man echt eine Menge. Und so ein kleines bisschen habe ich das geglaubt. Wie sieht's bei dir aus mit den deutschen urbanen Legenden?
Tatsächlich ist das so hingehend spannend. Also ich musste selber erstmal ein bisschen recherchieren, weil mir ist natürlich aus dem Stegreif nichts eingefallen. Und da bin ich über was gestolpert, wo ich dachte so, ja, da kann ich ein bisschen connecten, da fällt mir auch was dazu ein. Mhm. Und zwar geht es um den sogenannten, in Anführungszeichen, DDR-Killer. Ich bin ja nur im Land des real existierenden Sozialismus groß geworden und habe nicht so viel mitbekommen, aber natürlich noch die ganzen Nachwirkungen sozusagen Anfang der 90er. Und über was man da natürlich auch gesprochen hat, ist sozusagen über Serienmörder beziehungsweise vor allem auch Kindermörder, die zu DDR-Zeiten ihr Unwesen getrieben haben. Es war ja damals so, dass durch die Medien, die tatsächlich staatlich gelenkt waren, wenig Negatives beziehungsweise Verbrechen eben halt dort thematisiert wurden. Und es gab sozusagen keine Mörder, Killer oder sonst irgendwas. Natürlich gab es die da draußen, selbstverständlich gab es die, aber das wurde eben halt einfach unter den Teppich gekehrt. Das war Aufgabe der Polizei, aber nicht Aufgabe der Medien. Und deswegen konnten sich so eine Geschichten über, da haben sie einen Kindermörder gefangen oder da gab es einen Mörder oder irgend sowas eben halt, haben sich dann halt nur rumgesprochen. Und daraus ergaben sich sozusagen von Ort zu Ort, von Stadt zu Stadt eben halt unterschiedliche Geschichten über sogenannte Mörder. Mhm. Damals war das Wort Killer nicht gebräuchlich, ist ja ein Anglizismus, deswegen waren es ja Mörder oder Serientäter. Und die gab es eben halt überall. Und es gab damals einen ganz berühmten Polizeiruf aus den 70ern. Da ging es nämlich um so einen sogenannten Serienmörder und in dem Fall sogar einen Kindermörder. Und die Ausstrahlung ist damals verboten worden. Und die haben den Film tatsächlich auf Eis gelegt. Und der ist erst in den 2010er Jahren wieder in irgendwelchen Archiven gefunden worden. Die Tonspur war aber restlos zerstört. Die haben den komplett neu synchronisiert. Da haben auch wirklich noch 2/3 der von 1970 Mitspielenden noch gelebt. Die haben sich selber gedubbt tatsächlich und der ist da rausgekommen. Wenn ich es noch finde jetzt, dann haue ich es noch in die Shownotes, die Folge. Das ist eigentlich ziemlich spannend, was da hinten ansteht. Also das gab es tatsächlich, aber es wurde nicht gesprochen und deswegen das sozusagen in Anführungszeichen so eine andere urbane Legende. Mhm. Gehen wir mal wieder zurück zu unserem The Burning und zwar ganz viele tausend Kilometer bis an die Ostküste der Vereinigten Staaten, denn das Ganze wurde gedreht nähe Boston, da wo eben auch die Studios, die Büros von den Weinsteins waren, die hatten dort viele Kontakte und Connections und konnten da auf diesem Gelände dort drehen. Und ja, jetzt gehen wir mal ein bisschen in das Skript rein, denn ich finde, dieses The Burning Skript ist eigentlich so ein richtiges prototypisches Slasher-Ding.
Absolut, absolut. Kann man nicht anders sagen. Ne, mit einem klassischen Camp, hier heißt das Ding Camp Blackfoot. Mhm. Und halt eben genau mit diesen Merkmalen, die ich da vorhin schon aufgezählt hatte. Und halt auch wirklich mit so einer Aktstruktur, wie sich das ganz oft in diesen klassischen Slashern wiederfindet, nicht wahr?
Korrekt. Also ich muss wirklich sagen, erstens klassischer Aufbau. Und was ich hier cool finde, ist, ich weiß nicht, ob es jetzt nur dieser britische Einfluss ist. Also gerade die ganzen kreativen Köpfe hinter der Kamera waren ja alles Briten, die sowas noch nie gemacht haben. Das heißt also, die haben sozusagen klassisch aus ihrem Fernsehbereich oder teilweise Kinobereich haben die sich erstmal Mühe gegeben, um diesen ganzen Aufbau von diesem ganzen Camp das zu erklären, die Backstory von dem Cropsey nochmal mit reinzubringen. Dann wollten die ja wenigstens so die wichtigsten Charaktere da drin auch so ein bisschen was mit an der Hand geben, dass sie sich ein bisschen griffiger anfühlen. Ich habe es jetzt mal vorsichtig in meinen Notizen als sympathische 2D-Charaktere beschrieben. Also die sind schon bis mehr als ihre Funktion, was ich auch sehr cool finde. Also man merkt so, da kommt von jedem so ein bisschen noch was mit. Und ich finde auch, dass diese klassische Aktstruktur, die für das Drehbuch verwendet haben, die verschwimmt dann vor allen Dingen auch so ein bisschen auch zum Ende hin. Weil wir haben es hier mit ganz vielen Verfolgungsszenen zu tun, die natürlich typisch sind für so einen Slasher.
Das stimmt. Lass uns doch nochmal kurz wirklich direkt über den Anfang sprechen und zwar einmal über diesen Prank und dann auch über diese Krankenhausszene. Wie haben sich diese Einstiegssequenzen, diese beiden für dich angefühlt?
Also bei dem ganz am Anfang bei dem Prank waren ganz viele Sachen, die mich wirklich tatsächlich positiv beeindruckt haben. Zum einen war, du hast sofort gesehen, die Sets, die Kamerafahrt, also eine coole Kamerafahrt halt, also gerade wenn die da draußen langlaufen, die Lichtsetzung, die Stimmung, die Leute, die sie gecastet haben, also die jungen Darsteller, wie der Cropsey da halt da liegt, also das fand ich schon echt cool, stimmungsvoll mit der ganzen Musik dann auch, also das war wirklich toll. Naja, und nach 4 Minuten brennt halt einfach dieser Typ und das macht halt ein Stuntman, der halt wirklich mindestens 40 oder 50 Sekunden wirklich halt einfach mal am Stück fucking gebrannt hat. Also das hinterlässt schon einen starken Eindruck. Also dieser Anfang, der hat mich tatsächlich umgehauen.
Ja.
Ja. Wie war es bei dir?
Ja, der hat schon eine emotionale Wucht alleine, ne? Weil sich ja auch in einem dann die Dinge auftun mit, für wen hat man hier eigentlich Sympathien, für wen hat man Antipathien? Ja. Ist das ein Prank, wo man jetzt sagen kann, oh Gott, okay, eigentlich war das ein irgendwie noch nett gemeinter Scherz, der irgendwie schiefgelaufen ist, oder sind das einfach richtig miese Schweine, die da jemand mal ins Auswischen wollen, der es eh schon richtig schwer hat und so. Also das sind ja so Dinge, die gehen dann in mir vor, wenn ich das sehe, und das hat dieser Film direkt geschafft. Das ist, fängt an mit einem Schlag in die Magengrube, mit einem brennenden Menschen, mit irgendwie lachenden Jugendlichen, die dann natürlich später auch aufhören zu lachen, und irgendwie in einer Situation, die dann so völlig entgleist. Das ist halt der erste Schlag in die Magengrube, und das Ding ist halt, dann kommt direkt mit diesem Krankenhaus-Setting der zweite Schlag direkt hinterher, denn das hat mich eigentlich noch viel unangenehmer erwischt. Hat dich das auch so unangenehm erwischt wie mich, was da im Krankenhaus passiert?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das rein von seiner Tonalität nicht verstanden, was diese zwei in Anführungszeichen Ärzte da eigentlich tun, außer uns zu Cropsy führen, der halt wahnsinnig verbrannt ist und merkwürdige Dinge halt einfach, also die unterhalten sich nicht, sondern der eine stachelt den anderen an wie so eine Art Mutprobe, sich den halt einfach anzuschauen, obwohl die in Erfüllung ihrer Pflicht sind. Das habe ich nicht ganz verstanden, was das eigentlich ausdrücken sollte. Also man hätte diese Szene sicherlich einfacher schreiben können, hat man aber nicht. Also ich fand das sehr merkwürdig, diese Krankenhausszene.
Voll.
Vor allen Dingen auch mit der Entlassung dann, wo dann einfach nur Voice-Over dann halt sozusagen was kommt, wegen, sie werden es schwer in der Gesellschaft haben und so. Ich denke so wie, okay, man hätte das mit einer anderen Szene, also besser geschrieben, einfacher haben können, finde ich.
Ja, es ist auch so komisch doppelt gemoppelt, weil eigentlich, ich glaube, im Kern wollten die halt eben ausdrücken, dieser Cropsy ist so verbrannt, dass andere Menschen vor dem wegschrecken. Aber das wird ja durch die Szene danach mit der Prostituierten, wird das ja schon sehr, sehr klar und deutlich ausgedrückt und führt da tatsächlich dann auch zu was, nämlich dem ersten Mord, den der Cropsy begeht, ne? Und also warum, also diese Krankenhausszene wirkt so ein bisschen wieder noch reingefügt, um eben nochmal zusätzlich was zu zeigen, was eigentlich gar nicht großartig notwendig gewesen wäre. Und ich finde eben, dass gerade dieser Typ mit der Mutprobe, den finde ich so unangenehm. Auch was der für Zeug erzählt mit dem, oh, he's like a Big Mac, overdone. Meine Güte, dann möchte man dem am liebsten direkt irgendwie eine watschen. Ich weiß es auch nicht, fand ich furchtbar, diesen Typen.
Na, super unangenehm.
Ja, und vielleicht war das genau dafür da, dass man so eine Antipathie aufbauen kann gegenüber diesen Leuten, die halt eben dann um Cropsy rum sind, dass man halt die Motivation von Cropsy umso mehr noch versteht, mit dem, der kommt in dieses soziale Gefüge irgendwie nicht mehr rein, der kriegt keinen Einstieg in die Gesellschaft, wird dann einfach so rausgeschoben und eckt aber überall ganz fürchterlich an, weil er eben so entstellt ist, wie er das nun mal ist durch diese Brandgeschichte. Ja, aber so richtig gebraucht hätte es die Krankenhausszene grundsätzlich jetzt erstmal nicht.
Ja, und das Ding ist halt, also gerade dieser Anfang, Krankenhaus-Anfang, der zerbröselt einfach nur, weil dann kommt natürlich auch, du hast schon gesagt, diese Kill-Szene an der Prostituierten und die fühlt sich ja genauso falsch an, weil nicht als nicht Teil dieses Films. Das ist natürlich einfach der Tatsache geschuldet, dass es halt einfach dieser Cropsy-Killer, der in Großraum New York halt einfach sein Unwesen getrieben hat und natürlich jetzt noch in diesen Film mit rein musste, ne? Damit man sozusagen halt auch einfach, worum es halt geht, auch nur kurz mit reinbringen kann, bevor er dann seinen Ausflug dann halt wieder ins Camp halt einfach zurückmacht. Deswegen ist es halt einfach da drin, es fühlt sich trotzdem falsch an, weil diese Motivation halt einfach so merkwürdig ist. Wir sollen mit ihm gefühlt Mitleid haben, ne? Wird ja offensichtlich, wir wissen ja noch nichts weiter, wird er eben halt durch den Prank eben halt wahnsinnig entstellt, wird auch von Fachpersonal im Krankenhaus mehr oder weniger beleidigt, du hast es auch gerade schon gesagt, das ist es dann sozusagen schon, was ihn dann zum Prostituiertenmörder macht. Ach, ich weiß nicht.
Hätte es alles nicht gebraucht, und auf mich wirkt das, wenn ich da so drauf gucke, mit ein bisschen Abstand, als wäre den Leuten klar gewesen, okay, wir kriegen das Ding nicht auf 90 Minuten, wir brauchen noch was, um das auf 90 Minuten zu kriegen. Die beiden Szenen hauen wir drauf. Weil ganz ehrlich, der Film wäre effektiver gewesen, denke ich, ohne diese beiden Szenen. Wenn du nur die Motivation am Anfang hast und danach bums, das Sommercamp, die Teenager und dann plötzlich irgendwann den Killer. Die Verbindung kriegt man doch auch so. Gebraucht hat's das wirklich nicht, um Cropsy da noch mehr Hintergrund zu geben.
Und dann kommen aber schon die Credits.
Ja.
Nach diesem Kill. Und da muss ich wirklich sagen, die Credits und die Musik, die dann läuft, die hat mich gleich abgeholt. Also es ging mir auch schon am Anfang schon so mit der Musik, aber hier war es wirklich so ein, das ist schon ganz schön fantastisch. Und jetzt wollte ich einfach mal fragen zu der Musik. Ich würde das Thema mal ganz kurz aufmachen. Ja. Wie war das eigentlich bei dir mit der Musik? Hat die dich abgeholt?
Also dieser Synthscore hat mich definitiv abgeholt. Der ist zwar jetzt nicht so wahnsinnig wandlungsfähig durch diesen ganzen Film, aber das kennen wir ja auch von anderen Größen der Synthscores, nämlich quasi von John Carpenter auch rüber. Und ich glaube, John Carpenters Synthscores, das ist auch das Erste, woran ich da denken musste. Ich habe den hier natürlich auch viel, viel später gesehen und hatte da schon ganz viele Carpenter-Filme in meinem Rucksack mit drin. Und ich glaube schon, dass da so ein bisschen vielleicht die Überlegung war mit, hey, der Carpenter hatte doch da was mit Synthies, das machen wir auch. Und das haben sie hier auch richtig gut gemacht. Die Synth-Mucke kommt total gut und ich mag Synth-Mucke in Slashern sowieso am allerliebsten. Viel, viel lieber als irgendeinen klassischen Score mit irgendeinem Orchester und hast du nicht gesehen. Weil ich finde, das beschreibt die Zeit, das beschreibt das Feeling und es catcht mich auch einfach mehr. Ich mag Synthmucke aus den 80ern einfach wahnsinnig gerne. Der Score hier ist cool. Und dich hat er doch genauso erwischt, oder?
Ja, also tatsächlich hatte ich auch schon zu Eingang auch gesagt, ist so ein wesentlicher Punkt, warum der Film so stimmungsvoll ist und warum der so gut funktioniert bei mir. Es gibt schon ein paar Sachen, wo mich das sind dann doch schon ein bisschen nervt, da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen, aber im Großen und Ganzen finde ich es wirklich ganz cool und ich finde es eigentlich auch ganz spannend, weil es gab ja eigentlich verhältnismäßig viel Geld für diesen Score. Also der Weinstein, der ist ja zu dem Rickman hingegangen, hat gesagt, hey, wir haben hier 50.000 US-Dollar, was damals ja ziemlich viel Geld war. Oh ja. Das ist das Budget für den Score und da dachte er sich so, okay, da kriegt man so ein ganz kleines Mini-Orchester zusammen, alles klar, weiß ich Bescheid. Und hat er auch gesagt, ich hätte kein Set ganz gerne, kannst du es nur per Synth machen. Und da hat sich der Wakeman schon gedacht so, okay, ja, das kann ich natürlich auch machen. Und hat sich dann eine Woche lang ins Studio dann einparigatiert und hat dann das Ding vorgelegt. Und das ist das, was wir dann halt auch hören. Das finde ich sehr spannend. Und ich nehme auch ganz stark an, das hat einfach der Erfolg von John Carpenter und auch die Filme, wo er auch die Musik gemacht hat. Zu der Zeit war ja dann auch schon Halloween 2 eher draußen und auch The Fog, dass man da gesagt hat, da müssen wir mit aufsteigen, wir brauchen diesen Synth-Score, das ist hier gerade ein riesengroßes Ding. Und das passt natürlich halt auch zu dem Rest, dass dieser ganze Film ja sozusagen am Reißbrett entstanden ist, um eben halt ins Filmgeschäft einzusteigen, um sozusagen Fußabdruck da eben halt zu haben. Und da wollten die gar nichts anbrennen lassen, sondern eben halt die bereits schon abgetretenen Pfade neue beschreiten.
Ja, aber die betreten halt nicht nur die ausgetretenen Pfade so gesehen. Was ich ganz schön finde, ist, dass die so hier und da und dort Dinge hinzufügen, die zum Beispiel bei der Freitag der 13. Reihe, zumindest wenn ich das gerade chronologisch richtig im Kopf habe, erst viel später dazu gekommen sind. Nämlich, hier ist nicht nur ein unbelebtes Camp oder ein Camp mit sehr wenigen Leuten oder Betreuern, die sich auf irgendeinem Lehrgang befinden oder was auch immer, sondern die sind sogar richtige Kinder. Hier gibt's sogar eine Szene, wo ganz viele Menschen in diesem Camp halt sind und nicht nur unsere Hauptprotagonisten, denen wir da sowieso durch diesen Film folgen. Und das finde ich richtig cool, weil das haben ganz viele Camp-Slasher nicht. Die verlassen sich, wie ich vorhin in den Geheimtipps auch hatte oder so, dann auf eine kleine Gruppe, auf ein eher verlassenes Camp und dann sind es halt wirklich nur so, keine Ahnung, zwischen 5 bis 10 Leuten vielleicht, die dann irgendwie als Kanonenfutter oder Messerfutter dienen dürfen. Und das ist hier erstmal anders. Man schlittert hier in eine andere Camp-Situation und in ein richtig belebtes Ding rein. Und das finde ich, finde ich super. Das hat direkt eine Stimmung, die einen abholt, finde ich.
Also definitiv. Ich muss wirklich sagen, gerade du hast wirklich so ein richtiges Sommercamp-Feeling halt, also schon allein durch die ganze Ausstattung dort und wie die Räume halt hergerichtet sind, dass es nicht einfach so für einen Film irgendwas gebaut ist, was aussehen könnte wie, sondern es sieht so aus, als wäre das ein Ort, wo sich regelmäßig seit Jahren viele Kinder und junge Menschen treffen, um dann eben halt ihre Ferien dort zu verbringen. Und da ist schon so eine starke Authentizität eben halt auch drin. Also ich finde das schon geil und gerade mit den Kindern kommt das ganz gut zur Geltung. Natürlich mag ich das schon sehr, gerade in den ersten drei Freitag-Filmen, dass du, oder sogar auch in den vieren, dass du da wirklich dieses verlassene Camp da halt hast, wo du siehst, dass da eben halt viele Kinder mal waren, aber gerade nicht da sind. Dieses Verlassene bringt ja auch so eine Grundbedrohung schon mit. Ne? Hier hast du halt viele Menschen, die dir auch in so ein Gefühl von Sicherheit irgendwie vermitteln. Das kann es natürlich im nächsten Moment natürlich auch wieder bedrohlich machen. Wo springt der Killer rum? Wer ist das nächste Opfer und so? Also das wirkt schon auf die Sehgewohnheit hier aus. Und ich muss sagen, ich hatte da tatsächlich sehr viel Spaß dran. Also an diesem ganzen Camp-Setting. Und es fühlte sich wirklich echt sommerlich an.
Ja, total. Jetzt aber mal auf die Gruppe, um die es dann eigentlich geht, um darauf zu kommen. Wie haben dir die so gefallen? So in den Einstiegsszenen und so von diesem Kennenlern-Setting. Die machen ja relativ viel erstmal miteinander. Wie haben die auf dich gewirkt?
Naja, die Einführung von den Teenagern, wenn du weißt, dass du, von wem der Film ist, dann ist es wirklich so, du guckst erstmal nur auf Hintern und auf wackelnde Brüste. Und das geht eine halbe Minute lang so. Und du weißt, dass das hier drinne ist, weil es ist drinne, damit Brüste und Hintern drinne sind. Ja. Und erst danach kristallisiert sich so ein bisschen raus, wer hier so die, ich sag mal so, Core-Crew ist. Wir lernen also ziemlich viele Leute kennen. Und ich finde aber durch das geschickte Casting kann ich die alle gut auseinanderhalten. Und die haben, wie ich schon gesagt habe, ein paar coole Charaktereigenschaften, dass es mir dann auch noch leichter fällt, die auseinanderzuhalten. Und die haben, weiß Gott, schöne, bescheuerte Namen. Alter Mann, wie kann man denn Glaser heißen? Das ist schon super geil.
Ja, das stimmt.
Also das macht wirklich Spaß. Und ich gebe da auch einen Fakt drauf, dass der Typ halt einfach mal viel, viel, viel älter ist als die ganzen Betreuer. Man sieht es halt einfach.
Ja, das stimmt. Der wird halt auch das so geil ausgesprochen, dass man sich das auch direkt nach Glaser.
Exakt. Ja. Und ich muss sagen, ich hatte aber Großteil wirklich auch Spaß, weil es sind halt auch viele Charaktergesichter. Du hast es auch schon gesagt, mit Brian Becker und Larry Joshua, Jason Alexander, Ned Eisenberg. Die haben alle so so einen Wiedererkennungswert. Und auch Lia Iris zum Beispiel. Also ganz fantastisch zusammengestellt, der Cast. Die kriegen halt bloß drehbuchseitig halt nicht viel in der Hand, weswegen es mir dann natürlich schwerfällt. Die haben so die typischen 0815 Dialoge halt da drin.
Ja, gut, aber die machen halt auch, was Teenies halt so machen in so einer Camp-Umgebung. Ne? Das kommt zumindest alles sehr authentisch rüber. Und wie ich finde, haben die alle auch eine, oder zumindest fast alle, auch eine sehr schöne Chemie zwischeneinander, sodass man denen diese blöden Witze, diese Sticheleien und so, ich kaufe denen das ab. Ich kaufe denen auch oft das Lachen richtig ab. Das wirkt nicht alles so ultra geschauspielert, sondern wirklich so, als sind da ein paar Menschen, die sich zumindest zu Teilen noch richtig gut verstehen oder die halt dann eben auch mal austeilen und der andere verdreht auch ernsthaft die Augen. Also es ist so, von den schauspielerischen Skills und von der ganzen Chemie der Truppe fühlt sich das ziemlich griffig an, würde ich sagen.
Es gibt ja auch zwei Szenen, die sind relativ dicht beieinander. Ja. Und es ist sogar eine größere Szene ist das, nämlich auf dem Wasser. Da muss ich wirklich sagen, da habe ich gemerkt, okay, hier haut es mit der Chemie, mit dem Schauspielen und mit dem Menscheln ganz gut hin, dass ich bonden kann. Das ist die Szene, wo der Glaser, bin mir jetzt nicht sicher, ob das so richtig ist, ich glaube, den Alfred ins Wasser schubst.
Ja.
Korrekt?
Ja.
Ist das Alfred oder ist... Oder
ich glaube, er ist es.
Genau. Also den schubst er ins Wasser und er kann halt nicht schwimmen. Und alle anderen springen aber halt hinterher, holen den raus und kümmern sich wirklich echt rührend einfach um ihn und sind wirklich zutiefst bestürzt oder besorgt halt um ihn. Und also das hat schon mal gut funktioniert. Und kurz danach ist ja der Glaser drüben bei den Mädels da auf dem Bootsanlegestelle. Und erstens mal finde ich es cool, dass die Truppe so cool bunt zusammengewürfelt ist, dass du nicht nur normschöne Menschen da drinnen halt hast, also das typische Blondchen halt mit den dicken Brüsten, sondern eben halt Menschen mit einer ganz normalen Figur. Und eben halt auch ein bisschen, ja, ein paar Gramm halt mehr auf der Hüfte. Und ich finde das das schon mal ziemlich cool, voll, dass das so eine homogene Gruppe da halt ist. Und die Art und Weise, wie dieser aufgeblustete Typ sich dorthin stellt, man denkt, ah, alles klar, die himmeln den an. Nee, gar nicht. Die schubsen den ins Wasser und lachen den eigentlich nur aus. Ja. Und sozusagen da ein kleines bisschen mit der Erwartungshaltung gespielt und nicht jede Klischeefalle komplett mit ausgenutzt, sondern ja, sowas, so ein Real-Life-Setting da irgendwie reingebracht. Fand ich wirklich cool. Die beiden Szenen recht dicht beieinander haben mir wirklich geholfen, die ganzen Charaktere gut nahezubringen.
Das geht mir auch so. Aber hat dir auch geholfen, dass da ganz am Anfang, und das ist ja schon eigentlich die erste Szene, wo wir erstmal Leute kennenlernen, dass da auch Cropsy quasi schon so im Hintergrund aktiv ist und dass man das erste Mal so diese, ich nenne es jetzt mal die Cropsy-Einstellung der Kamera schon so zu sehen kriegt und schon so erfährt?
Ah, da müssen wir ja tatsächlich nochmal drüber sprechen, weil der Film belügt uns da ja da auch mehrfach, weil diese Cropsy-Perspektive, also was sozusagen ein Point-of-View-Shot ist, der ist wahlweise entweder mal der Brian Becker, also der Alfred, oder Glaser oder dann halt Cropsy, wenn die sich an die Mädels ranpirschen und dann von außen mal was beobachten oder so. Und da benutzen die halt diese POV-Perspektive. Und die Filmemacher haben sich hier an der Stelle dabei gedacht, hey, wir spielen ein bisschen mit dem POV, um vielleicht den Eindruck zu erwecken, es könnte sich jetzt um den Killer handeln. Und deswegen ist es nicht so eindeutig. Also da ist der Film halt nicht ehrlich mit uns. Ja. Ich habe jetzt grundsätzlich kein Problem halt, weil am Ende, man wird halt ein bisschen überrascht, aber es ist halt billig und einfach gemacht. Ich finde aber trotzdem diese Bedrohung, dass man immer noch mitbekommt, ey, hallo, hier ist da mal noch jemand, finde ich trotzdem ganz angenehm und gehört auch mit dazu. Mhm. Aber es ist jetzt nicht der große Kniff.
Nee, aber ich mag es tatsächlich an der Stelle wirklich ganz gerne, weil ich da beim ersten Mal gucken, und das weiß ich heute auch noch, hatte ich wirklich das Grundgefühl, oh, das könnte wirklich schnell einsteigen und es könnte wirklich sein, dass wir das erste Opfer jetzt schon so früh im Film sehen. Also das erste Opfer dieser Truppe in dieser Camp-Atmosphäre, meine ich jetzt, ne? Dass wir da schon wirklich vielleicht mit einem Mord einsteigen. Und also der Film hat es tatsächlich geschafft, mich an der Nase herumzuführen und mir dieses Gefühl in die Hand zu geben, oh, vielleicht ist die jetzt echt schon dran. Und dann steigt der Film ganz anders ein, als ich das jetzt erwartet habe. Macht er dann nicht, aber ich finde, für mich hat dieser kleine Kniff quasi funktioniert. Also mich hat der Film tatsächlich kurz aufs Glatteis geführt an der Stelle.
Okay. Ja, also natürlich, es funktioniert, es ist sehr effektiv halt, bloß halt hinterher ist so diese Suppen.
Ja, naja, da fällt es auseinander, das stimmt, absolut.
Genau, aber weil du es gerade schon gesagt hast, ich finde das eine kurze Überleitung, um hier mal ganz kurz so einen Anker zu werfen. Du hast gerade drüber gesprochen, über den Killer. Mhm. Ich habe vorhin bewusst bei der Crew einen Namen weggelassen. Mhm. Ich habe nämlich jemanden weggelassen, der hier ein Department übernimmt, was wir heute mal ein bisschen herausarbeiten sollten, nämlich das Make-up. Mhm. Über wen könnte ich denn da sprechen wollen, Udo?
Naja, vielleicht so einen gewissen Spezialisten, der eigentlich sogar Pate stand für ganz, also ich glaube wirklich ganz, ganz viele Slasher der Zeit und nicht nur Slasher der Zeit, sondern eben Slasher und auch, ich würde jetzt sagen, Gore-Bereich und so generell einfach alles, wenn es um schmatzige Effekte geht, um Maskenarbeit geht, um zerhackstückelte Dinge geht. Und da haben wir natürlich den ganz wunderbaren, und ich mag ihn wirklich sehr, ich finde ihn auch in Interviews sehr sympathisch, Tom Savini hier am Start, den ich auch als Darsteller tatsächlich sehr gern mag. Ich habe den letztens noch in einem Film gesehen, den ich wirklich zum ersten Mal gesehen habe, der mir irgendwie immer wieder durchgegangen ist. Ich glaube, auch da bin ich durchs Bahnhofskino drauf gekommen. Und zwar Knight Riders. Knight Riders ist wirklich ein ganz spezieller Film und Tom Savini in einer ganz speziellen Rolle da auch. Absoluter Tipp, wenn man den noch nicht gesehen hat, ist von George Romero, ist unglaublich lang, geht ein gutes Stück über 2 Stunden, der Film. Und er macht eine ganze Menge Spaß. Man sieht Tom Savini auch in dem ein oder anderen Outfit, wo man sagen muss, Halleluja. Weiß ich nicht, ob ich das schon immer mal sehen wollte, aber jetzt habe ich es gesehen und jetzt ist es auch okay so. Ja, der hat hier die Effekte gemacht und das hat er ziemlich gut gemacht, wie ich finde.
Das auf jeden Fall. Der ist auch für den Killer selber verantwortlich, also für das Design. Es wird ja auch gerne kolportiert, dass er nur 3 Tage dafür Zeit hat und deswegen nicht ganz zufrieden ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Maske schon ekelhaft. Also ich finde die schon, die ist wirkungsvoll.
Finde ich auch. Das Einzige, was mir so ein bisschen gefehlt hat, wo ich vielleicht verstehen kann, dass er da gerne mehr investiert hätte, ist, ich fand's an ein, zwei Stellen etwas trocken. Ich glaube, es hätte auf mich noch mehr gewirkt, wenn so eine gewisse glitschige Nässe noch dazu gekommen wäre. Und da, ja, das ist aber wirklich Meckern auf ganz hohem Niveau. Also das ist schon wirklich ziemlich effektiv hier.
Und sorgt dann eben halt für dieses charakteristische Aussehen von dem Cropsy. Ich finde das wirklich, ja, es gibt ja eine ganz kurze Einstellung, wo man ihn ganz kurz am Fenster sieht. Das ist schon so, wow, spooky. Und man sieht ihn wirklich tatsächlich erst wirklich zum Schluss. Also da hat sich dann auch Malin auch was gedacht. Wir hatten viele Szenen mit ihm schon vorher drin, wo man ihn sieht. Die haben sie alle rausgeschnitten, weil sie das spannender finden. Wenn man ihn nicht sieht, so ein bisschen ist das weiße Hai-Prinzip. Ich glaube, hier spielt auch eine Mischung aus nicht ganz zufrieden über die Maske und eben halt, naja, Spannungsaufbau spielt halt mit rein. Ich persönlich finde es gut, dass man ihn nicht die ganze Zeit oder sieht, sondern erst zum Schluss. Ich finde, das macht es wirklich echt gut.
Total, ja. Interessant zu erwähnen ist vielleicht auch noch, dass der Killer, also Cropsy selber wird ja gespielt von Lou David hier. So, aber der Killer, wenn man den dann später zu Gesicht bekommt, in diesen Kill-Szenen, in diesen kurzen Kill-Sequenzen, die da auftauchen, soweit mir bekannt, wurde der sehr oft dann wirklich vom Regisseur selber, vom Tony Malam, quasi übernommen, zumindest so in kleinen Parts. Nur hatten dann sowohl er als auch andere Leute, die das versucht haben, mit dieser wirklich gigantischen und anscheinend auch ziemlich schweren Heckenschere ein paar Probleme, weshalb da Tom Savini selber eingreifen musste und dann diese Parts übernommen hat. Also die Heckenscheren-Parts, gerade zum Beispiel in dieser einen ikonischen Szene, da hat Tom Savini dann selber zur Schere greifen dürfen, was mir sehr gut gefällt, finde ich.
Das ist tatsächlich auch eine Kombination, das stimmt. Also der Malam ist immer dann, wenn wir ihn full frontal mit der Schere sehen, wo er nicht zuhackt, dann ist es Malam selber. Und wenn die Schere zusticht, dann ist es Savini. und es ist nicht der Cropsy-Darsteller. Ich habe gerade gesagt, wie heißt der nochmal?
Lou David, siehste.
Lou David. Ja, er war halt nicht zufrieden damit, wie die Waffe da immer gehalten worden ist und deswegen hat er das dann halt auch selber gemacht. Und dann lass uns doch einfach auch mal gleich über diese eine Szene sprechen, von der du schon gesprochen hast.
Die ikonische.
Es gibt so die ikonische Szene. Es gibt so ein paar Szenen in Filmen, die eilen den Film voraus. Ja, wie zum Beispiel im Film Curtains zum Beispiel gibt es eine ganz, ganz berühmte Schlittschuh-Szene. Wenn du mich fragst, ist das auch der einzige Grund, warum man sich den Film anschauen sollte. Ansonsten kann man es auch lassen. Dieser The Burning, der ist ja an sich schon super guckbar und qualitativ wirklich hochwertig. Aber diese Szene, die hat mich umgehauen, weil ich habe A, nicht damit gerechnet. Ich habe schon ein paar Filme gesehen, aber die kam unerwartet und die war also wirklich so unvorbereitet, wie ich dran ging, so schnell war sie wieder vorbei. Und was für ein Schlachtfest, wie brutal war das denn bitte?
Voll. Ich bin in diesen Film und ich hatte wirklich, die Szene mag dem Film auch hier und da vorausgeeilt sein, aber zum Glück nicht an mein Ohr gedrungen. Ich bin vollkommen unbedarft daran, ich habe überhaupt gar nicht damit gerechnet und der Film hat mich an dieser Stelle so dermaßen eiskalt erwischt. Heiliger Bimbam. Also das kam wirklich, ich bin nicht hochgeschreckt vor Schreck, sondern wirklich so, wow, was passiert denn hier? Das war mega, wirklich mega Szene. Ganz, ganz fantastisch. Da wird geschlitzt und gehackt und das an einer Stelle, das, also für mich kam es wie aus dem Nichts.
Ja, für mich auch. Ich war völlig unvorbereitet. Ich wusste nicht, dass es diese Szene gibt. Und ich habe mich dann natürlich sehr darauf gefreut, als ich mir dann das Making-of bzw. das ganze Bonusmaterial angeschaut habe. Ich sage dann auch gleich noch was zu den Veröffentlichungen. Aber auf jeden Fall sieht man da eben halt Tom Savini bei der Arbeit, wie er das alles gemacht
Herrlich.
Hat. Hat also auch da dieses patentierte Rezept aus Freitag der 13. auch wieder übernommen, dass der Kopf sozusagen an ein Loch durchgesteckt wird und unten drunter an der anderen Seite ist der Körper sozusagen eine Puppe. Da kann man natürlich was schön reinstecken oder durchstecken und dann die Blutpumpe richtig schön drücken. Die abgeschnittenen Finger zum Beispiel ist auch so ein Ding, weil es auch nur so kurz drin ist, finde ich das ganz faszinierend. Dass sie das halt gemacht und sich entschieden haben und ja, das schmatzt und spritzt und hat natürlich unter anderem auch dafür gesorgt, dass dieser Film bis dato auch hier in Deutschland beschlagnahmt ist.
Hast du denn noch irgendeine Info darüber, wie dieser Film es bitte geschafft hat, im Gegensatz zur Freitag der 13. Reihe von der MPAA damals nicht vollkommen auseinandergenommen zu werden? Also, dass es überhaupt eine Veröffentlichung in diesem Rahmen, es wurde ja irgendwie so zurechtgesäbelt und beschlagnahmt hin oder her, ne? Die MPAA hat hier nicht so rigoros und wirklich also teilweise schon wie im Übermaß rumgeschnippelt und rumgesäbelt. Na gut, die machen es ja nicht selber, die sagen ja nur, was getan werden muss. Aber du weißt, was ich meine. Wie jetzt in der Freitag der 13. Reihe, die ja teilweise wirklich bis zur Unkenntlichkeit zerstückelt ist, was gerade diese Gewaltszenen angeht. Ne? Hast du da irgendwie eine Ahnung? Ist dir ein Bonusmaterial oder sowas, was begegnet zu dem Thema?
Also da ist mir nichts begegnet. Ich habe aber hier so ein Guess, so ein, vielleicht auch ein Hot Take. Das Ding ist halt, der Weinstein, der wollte hier halt einfach auch ein Geschäft machen. Der wollte hier Business machen. Der wollte ein großes Studio etablieren, also eine Produktionsgesellschaft wollte der etablieren. Der hatte schon ganz viele Kontakte und Connections. Und ich kann mir echt gut vorstellen, dass der sicherlich auch hätte was daran geschnitten. Vielleicht waren noch einige Szenen sogar noch ein bisschen blutiger. Weswegen man dann am Ende wirklich nur das rausschneiden musste, was man ohnehin gar nicht drin haben wollte. Und dass der da wahrscheinlich ein bisschen geschickter rangegangen ist als die anderen, die das dann sozusagen haben über sich ergehen lassen. Es gibt viele andere Beispiele, wo ich mir denke, so, Alter, wie ist denn das durchgegangen? Und Freitag der 13. ist bis ins Unermessliche gekürzt worden. Also der 5. und der 7. sind ja teilweise grauenvoll zusammengekürzt. Ja. Du denkst so, was passiert hier eigentlich? Und das ist hier nicht passiert. Also ich glaube auch, dass der Weinstein da halt auch gut hinter war.
Ist es die Popularität auch wirklich, ne? Vielleicht war das hier einfach ein bisschen mehr unter dem Radar und eben die Freitag der 13. Reihe, die haben zwar immer unter irgendwelchen Decknamen agiert und sowas, ne? Ihre Produktion immer erstmal unter Decknamen hochgezogen. Aber wahrscheinlich durch die Popularität der Reihe und alleine auch durch die Reichweite dieser Reihe, dass da vielleicht einfach die MPAA so eine Art Exempel statuieren wollte, möglicherweise. I don't know.
Aber bei The Prowler ist es zum Beispiel auch nicht so. Und hätten wir jetzt anstelle jetzt über den gesprochen, da gab es auch ein paar Szenen, auch da Tom Savini. Oh ja. Und die sind teilweise noch ein bisschen derber als hier, finde ich ja.
Ja, sowieso. Also es gibt ja auch diverse Dinge aus dem Gore-Bereich oder so, wo halt auch einfach viel mehr, ne, oder Body-Horror oder sowas, wo es einfach viel mehr noch abging. Das ist vielleicht Freitag der 13. Reihe ist dann nochmal so ein ganz spezieller Punkt, ein spezieller Faktor irgendwie. Ich finde das super, dass es hier ist, wie es ist und dass man da endlich auch mal wirklich die Kunst von Tom Savini richtig sehen kann, richtig spüren kann, das Blut richtig spritzen sehen kann und das Geschlitze und Gehacke auch wirklich einen Impact hat, ne, und dann nicht immer einfach weggeschnitten wird und man merkt auch noch, dass da irgendwie was fehlt und so. Das ist hier on point. Es ist nicht ausgeschlachtet, es ist nicht alles künstlich in die Länge gezogen, sondern es ist einfach wirklich auf den Punkt, funktioniert, spritzig, matschig und tut, was es soll. Super.
Ich habe da noch einen letzten Gedanken tatsächlich noch dazu, zu der Schnittgeschichte. Bitte. Denn der Film, das hatte ich ja schon vor uns gesagt und das macht auch hochgradig Sinn, der nimmt sich ja richtig Zeit, die Geschichte und die Hintergrundgeschichte, diese Rache-Geschichte sozusagen auch aufzubauen und gibt uns da halt auch Futter. Und ich glaube, diese Motivation, die ist es wahrscheinlich auch, die dafür gesorgt hat, dass der Film nicht so krass geschnitten ist. Denn die Motivation bei Freitag der 13., die wird hier in den letzten 10 Minuten einfach so um die Ohren gehauen, in einem kleinen Satz halt. Und auch das macht nicht wirklich Sinn. Es ist also wirklich zu hinterfragen, warum, wieso, in welcher Härte das von dieser Person getan worden ist, während du hier tatsächlich schon eher ein Motiv hast, was man eher verfolgen kann. Und dann kriegt das Ding eben halt ein brutales R-Rating, aber wird halt nicht zusammengestaucht.
Ja, ist eine Überlegung wert, auf jeden Fall. Die Schere kommt auf jeden Fall enorm gut als Mordwerkzeug, muss ich mal so sagen. Ich finde die total super. Die hat so richtig was Bedrohliches, wenn Savini die da so über seinem Haupte, schwingen tut er sie jetzt nicht, erhält sie, ne? Aber boah, das finde ich, das hat schon auch durch die Kamera, wie sie das zeigt und so, das hat schon wirklich Impact. Das hat eine Bedrohung, das hat was ich fühlen kann.
Also ich weiß nicht, das muss ja immer so ein Slasher-Trademark sein, dass du unbedingt eine fancy Mordwaffe brauchst. Irgendwas, was ein anderer Film noch nicht hatte. Oh ja. Wenn du in 10 Jahren Giallo in Italien immer ein gleiches Messer hattest, ja, haben sich dann die Amis gesagt, naja, das hatten wir jetzt nur schon und Halloween hatten wir das große Küchenmesser, jetzt brauchen wir mal was anderes. Und das ist schon witzig, vor allem auch in deiner Auflistung wurde es ja auch langsam deutlich, dass es auch immer abstruser wurde, was denn eigentlich alles genommen wurde.
Ja.
Und dass es ja auch wichtiges Identifikationsmerkmal ist.
Na gut, aber versetz dich auch da mal rein, wenn du jetzt wie ich irgendwie, ne, und ich bin ja da jetzt echt noch ein kleines Licht, ich habe keine Ahnung, 200, 250, 260, keine Ahnung, so viele Slasher gesehen, ne? Und es sind dann aber genau solche Filme, wie jetzt zum Beispiel so ein Motorrad mit einem elektrischen Stuhl, die merkt man sich halt alleine schon wegen dieser Mordwaffe. Und bei diesem Film hier mit der Schere ist das ganz genauso. Und also da, das ist ein Alleinstellungsmerkmal, das prägt sich halt visuell und, naja, je bescheuerter, das ist einfach wegen der völlig beknackten Ideen, prägt sich das so dermaßen ein, dass wenn man jetzt diese enorme Masse an Filmen im Hinterkopf hat, man sich genau an diese Dinger dann auch vielleicht eher erinnert als den 300. Film mit dem großen Messer aus der Küchenschublade. Ne?
Hm. Es gibt, glaube ich, bei The Fog, da gibt es so diese Szene, wo am Anfang dieses Schiff da ankommt und diese Untoten dann das andere Boot entern, ja, und sind da drauf. Und da gibt es eine Szene, wo der Kapitän da in seine zwei Augen sozusagen so einen Gegenstand halt reinbekommt. Mhm. Diese Szene, die hat sich eingebrannt. Ich kann dir bis zum heutigen Tag nicht sagen, was das für ein Ding ist, weil die Mordwaffe egal ist. Ich weiß aber, was ist passiert. Und ganz ehrlich, mir ist dann die Mordwaffe egal, wenn es gut inszeniert ist und ich weiß, was da eigentlich so passiert. Weißt du, was ich meine? Also
wenn der Film gut genug ist, keine Frage. So ein Scream, genau. Scream zum Beispiel ist ja auch beileibe nicht der erste Film, der dann eben mit so einem Messer rumhantiert hat, sondern eher der, korrekt, keine Ahnung, 298. Film, der das tut. Ne? Aber der Scream ist halt so dermaßen gut, dass man den sich aus diversen, genau, anderen Gründen einprägt. Aber ich meinte jetzt eher so die Slasher in der B- und in der C-Reihe, da ist das definitiv nicht gewährleistet. Und wenn die dann plötzlich ein völlig abstruses Mordwerkzeug haben, dann kann man sich die vielleicht einfach deshalb merken, obwohl der restliche Film vielleicht dann doch eher vergessenswert ist oder einfach genau das Gleiche macht wie die anderen alle vorher zusammen. Dann kann man vielleicht noch als Regisseur oder als Autor da was reinschreiben, was irgendwie kleben bleibt. Andere haben das versucht, mit möglichst großen Brüsten im Gedächtnis zu bleiben, was natürlich auch nicht unbedingt gut funktioniert, aber versucht haben sie es.
Ich sag mal so, der Film hatte hier neben jetzt der schon eindrucksvollen Gartenschere als Mordwaffe auch noch viele andere, ich sag mal so, Schauwerte. wir haben dann zum Schluss diesen zu klein geratenen Flammenwerfer haben wir dann noch zum Beispiel. Mhm. Den finde ich ja noch ganz spannend. Allgemein dieses Schlusssetting, auch wenn jetzt der Regisseur damit nicht zufrieden war, fand ich das schon ganz moody, wie sie es ausgeleuchtet haben. Das hat bei mir eigentlich ganz gut funktioniert. Also das sind schon coole Schauwerte schon noch mit drin, die da auch für gut Stimmung sorgen.
Total. Ja.
Und das bringt mich jetzt auch noch zum letzten, ich würde mal sagen, für heute reißelt es dann langsam, reicht am großen Thema vielleicht noch, nämlich wenn es dann um die Inszenierung halt einfach geht. Weil ich da tatsächlich die Fragen dann hatte, auch gerade gestern, wo ich dann auch den Audiokommentar noch mit dazu gehört habe. Und zwar hat der Tom Malam hat seinen langjährigen britischen Kollegen, den Kameramann, mit an Bord geholt, den Harvey Harrison. Und wenn man sich jetzt einfach mal so parallel mal reinzieht, was der eigentlich alles gemacht hat und vor allen Dingen in welchen Departments. Also der hat jetzt hier Kamera, hat er jetzt zum Beispiel unter anderem später noch für Hexen gemacht, heißt die in Deutschland, also The Witches gemacht. Er hat ja zusätzliche Kamera gemacht, also Second Unit Kamera gemacht. Da war Camera Operator. Und er hat auch Regieassistenz gemacht und eben hat auch Second Unit Regie geführt. Also es ist sozusagen so ein Typ, den du am Set halt einfach brauchst. Ja, wir müssen jetzt hier noch ein bisschen Coverage drehen, wir brauchen noch ein bisschen Schnittmaterial. Junge, du bist erfahren. Der hat von Troja über Expendables, dann dieses Herrschaft des Feuers, Wrath of Titans, Red 2, da hat er die Second-Unit-Kamera zum Beispiel mitgemacht. Dann hat er in anderen vielen großen Filmen, zum Beispiel Additional Directing zum Beispiel, hat er bei Equilibrium gemacht oder V for Vendetta zum Beispiel.
Schön.
Und genau, und wenn du dir das einfach mal anschaust, was der da eigentlich alles getan hat, dann weißt du, das ist wirklich jemand, der praktisch ist, der kommt vom Fach, der versteht sein Handwerk und der weiß, wie du eine Geschichte einfangen musst, damit der Editor am Ende sozusagen wenig Arbeit hat. Und dass der Mailand den mit angebracht hat, sagt mir vor allen Dingen auch so, dass er jemanden brauchte, der die Bildregie wirklich macht. Also das klassische Director of Photography. Weil er, der Malem, sich wirklich eher um das Inhaltliche mitgekümmert hat, dass sozusagen die Actors halt stimmen, dass die wissen, wo die hinlaufen müssen, wie sie laufen müssen, wie die in Szene gesetzt werden. Und das verschwimmt ja gerade bei solchen kleineren Filmen, verschwimmt das. Und jetzt hast du das amerikanische System und jetzt kommen zwei Briten, die ein ganz anderes System halt mitbringen. Und ich finde das spannend, wie diese europäische Vibe einfach in so einen amerikanischen Film mit reinkommt und du siehst das den Bildern an. Das ist aufgeräumt, das ist sauber. Da gibt es keine Larifari 0815 Schwenks oder sonst irgendwas, sondern das ist halt einfach fucking motiviert. Und das funktioniert halt auch. Selbst die ganzen Verfolgungsszenen im Wald fand ich auch tatsächlich echt cool, wie sie es mit der Glidecam gemacht haben. Da waren wirklich echt coole Shots dabei, vor allen Dingen, das habe ich jetzt natürlich aus dem Audiokommentar rausgehört, die haben natürlich keine langen Brennweiten verwendet. Die haben wirklich nur kurze Brennweiten verwendet. Das ist natürlich auch super praktisch, sorgt dann auch für diesen ziemlich coolen Look und der ist ja dann auch einfach abzudrehen, fand ich cool. Eine Frage hatte ich trotzdem dabei. Die haben nämlich Day for Night gedreht und ich war mir ziemlich sicher, die einzigen Nachtszenen sind die am Lagerfeuer. Ich habe ansonsten keine Nachtszenen gesehen, aber alles, was so ein bisschen so blaustichig war, soll eigentlich alles in Nacht sein.
Ja, das kommt aber also wirklich nicht so richtig doll rüber. Also ich finde die einzigen Szenen, du hast es gerade schon gesagt, die so richtig wie Nacht aussehen, weil sie auch eben einfach richtig in der Nacht gedreht wurden, das sind diese Lagerfeuergeschichten. Ne? Aber ansonsten, naja.
Genau. Aber auf jeden Fall, ich hatte für mich so die Frage gestellt, diese ganze coole visuelle Atmosphäre, die kommt doch eigentlich gar nicht von den Malem, sondern die kommt ja eigentlich eher von dem Harrison, weil der hat ja auch für diese ganzen stimmungsvollen Bilder gesorgt. Also du siehst es manchmal, wie auch einfach was eingeschnitten wird. Diese tollen Sonnenuntergänge, die einfach mal drin sind. Jeder andere Filmer hätte gesagt, raus mit dem Shot. Der hat mit dem Film nichts zu suchen, ja. Aber es wurde gedreht und es wurde reingeschnitten. Und dass er vor allem auch keine feine Cut hat, sondern dass das hier komplett ein Produzentenfilm ist. Also die Weinstein haben sie sozusagen selber mit Shoulder geschnitten, gesagt, was da reinkommen soll. Deswegen haben wir da eben halt dann auch diese ganzen die ganzen Wiederholungsszenen nochmal zum Schluss gerade. Da werden immer reingeschnitten, nochmal die Morde zum Beispiel werden reingeschnitten. Oder die Szene am Anfang mit Cropsey halt.
Ja, genau.
Und da stelle ich mir dann schon auch so ein bisschen so die Frage, welche Aufgabe hatte Malem denn wirklich gehabt? War er wirklich nur dafür da, um am Set sozusagen dafür zu sorgen, dass jeder an Punkt und Stelle steht und dahin läuft, wo sie hinlaufen, ihren Text runterbeten und das war's? Also die Frage stelle ich dir echt mal in den Raum, wer hat die denn eigentlich so ein bisschen so den Film gemacht? Weil jeder in seinem Gewerk hat seine Arbeit gemacht, ja, aber es kommt wirklich wie aus einem Guss. Weißt du, was ich meine?
Ja, absolut. Absolut, ich kann das nachvollziehen. Ich kann die Frage definitiv nicht beantworten. Das weiß ich auf keinen Fall. Aber also ich kann die Frage nachvollziehen. Ist halt die Frage, wie viel der Malem so aus seinem, was er davor erlebt hat, im Musikbusiness und so, ne, mit den Dokumentarfilmen. Und ich glaube, er hat ja auch ein paar Sachen wirklich in Richtung Musikvideos und sowas gemacht, was er da alles mit rüber transportiert hat, auch so an Know-how, was Lichtsetzung angeht und Stimmung und so weiter. Aber da hier und da und dort wirklich ein Fingerchen mit drin hatte. Hat denn der Audiokommentar da nicht so ein bisschen für Klärung gesorgt? Kommt da irgendwie ein bisschen mehr durch?
Nee, der hat, dadurch, dass er sich die ganze Zeit so bedeckt hält, hat das bei mir eher den Verdacht geweckt, okay, hier scheinen andere Leute diese Entscheidung getroffen haben. Das merkt man auch bei den ganzen Szenen, zum Beispiel die ikonische Szene auf dem Floß.
Ja.
Die hat einen ganz anderen Bildstil als die anderen Szenen. Und das liegt einfach daran, dass Tom Savini hier halt auch einfach gesagt hat, wo muss die Kamera stehen? Wo müsst ihr draufhalten, wo geht die Bewegung hin, das so lange und oft geprobt haben, bis das Mikro-Timing hinhaut, dann wird die Kamera angemacht und dann wird gedreht, so lange bis sie es drin haben. Und er hat Action gesagt und er hat Stopp gesagt. Also jeder hat hier irgendwie dazu beigetragen, dass dieser Film geht. Und er hat, wie ich finde, gerade auch im Look, hat er halt immer so den ein oder anderen kleinen Sprung. Und ich finde den einen oder anderen Rückschnitt auf Reaktionen manchmal auch einfach komplett redundant. Und ja. Ich denke so wie, okay, und du musst auch wirklich sagen, Jack Scholl ist jetzt auch nicht der beste Editor. Also er hat manchmal Einstellungen echt sinnlos lange stehen. Also denkst du, das macht gerade gar keinen Sinn. Mhm. Also man merkt schon, also ich sag mal so, ein Regisseur, der jetzt nicht nur verpflichtet worden wäre, sondern jemand, der wirklich auch einen längeren Atem hat, der hätte auch schon sagen können, passt mal auf, das funktioniert hier gerade nicht. Deswegen auch wirklich mal so meine Frage, ist das hier ein Produzentenfilm? Und naja, ich kann es ja eigentlich beantworten, es ist natürlich ein Produzentenfilm. Das ist ja auch die Idee immer von den Weinsteins gewesen. Und die brauchten hier wirklich Erfüllungsgehilfen. Und die hatten halt ja ein spannendes Team sozusagen aus wirklich sehr vielen kreativen Leuten. Und herausgekommen ist ja trotzdem wirklich ein fantastischer Film. Also recht fantastisch, Fall. Aber ein guter Film.
Ja, definitiv. Und also das sind ja auch genau die Gurkigkeiten, die ich eigentlich in so einem Slasher-Film grundsätzlich auch wirklich sehen möchte. Ich möchte da auch sehen, wo mal das Bild zu lange auf irgendeinem Gesicht ist oder irgendwie einfach mal was ein bisschen hakt oder mal mieser Schnitt drin ist. Ehrlich gesagt, ich genieße das. Ich finde das schön, wenn da auch solche Unperfektheiten, dann eben nicht absichtlich reingebrachte Unperfektheiten, sondern wirklich Unperfektheiten, weil die so passiert sind, kleine Pannen passiert sind oder irgendwer nicht ganz so der Beste in seiner Rolle war oder einfach mal gesagt hat, oh ja, das passt schon. Ich mag das ganz gerne, tatsächlich. Das hat hier viel Charme. Ja. Wie viel Charme haben denn so die Momente, die ein bisschen unangenehm sind? So die übergriffigen Momente? Und also, ich will jetzt mal hinaus auf Duschszene oder so eine Szene in dem See mit den Nackten und so. Wie war das für dich?
Die Szenen sind halt einfach drinne, ja, wegen der Schauwerte. Ja. Und die sind aus keinem anderen Grund drinne. Es gibt keinen Grund, warum die drin sein müssten. Und wenn du dann natürlich dann auch den Kommentar halt dazu hörst, wo es dann ums Casting geht, wo sie dann die junge Frau dann halt auch gefragt haben, hey, du musst dann halt schon den ganzen Tag halt Splitterphase nackt sein, kriegst du das hin? Und die waren natürlich zum Casting super abgebrüht und gesagt, ja, na klar, das mache ich halt. Und als es dann halt dann um den Dreh halt ging, war es halt auch echt schwer für sie. Und sie musste dann eben halt vor einer Crew dann halt nackt rumstehen. Und ich mir trotzdem dann einfach die Frage stelle, ey, warum? Es hätte keiner nackt sein müssen. Weißt du, wie ich meine? Es ist wirklich nur drinne, um sie nackt sehen zu können. Und naja.
Vollkommen, ja. Also bei der Duschszene, vielleicht möchte ich dir zumindest geben, dass diese Duschszene durch diese voyeuristische Geschichte zumindest für Spannungen so in dieser Gruppe sorgt. Und die Spannungen finde ich grundsätzlich ziemlich interessant.
Ja, ja.
So, ne, weil das ja dann nicht nur zwischen ein oder zwei Figuren, sondern direkt wirklich mit mehreren Figuren und das auch sehr authentisch passiert. Also von daher würde ich der Duschszene vielleicht wirklich tatsächlich noch so einen kleinen Credit geben, von, da sehe ich eine Motivation, da sehe ich auch, dass das inhaltlich auch zu was geführt hat und sogar emotional auch wirklich zu was geführt hat, irgendwie.
Ja.
Und das gebe ich der anderen Szene, die wir jetzt gerade erwähnt haben, und es gibt ja jetzt mehrere Szenen, die man erwähnen könnte, aber das gebe ich den anderen Szenen jetzt erstmal nicht unbedingt. Der Duschszene aber schon.
Bei der Duschszene gibt es aber tatsächlich eine Frage und da sind wir wieder, was ich sehr gerne hier im Podcast mache, ist halt einfach so der filmische Blick. Durch welche Augen sehen wir denn jetzt gerade was? Und diese Duschszene ist nicht aus der Perspektive des Beobachters, sondern die ist direkt an ihr dran.
Stimmt.
Sprich, also das ist das objektive Auge, das wir, ne? Also der Erzähler gleichgesetzt wir.
Ja.
Das heißt also, wer auch immer diese Szene verantwortet hat, wollte, dass wir es genau so sehen und nicht aus der beobachteten Perspektive. Mhm. Genau. Und dadurch fühlt es sich an, wie hier wird ein Körper einfach nur preisgegeben oder in dem Fall auch ausgestellt, weil es wird hier einfach nur als Schauwert eingesetzt.
Ja, das fühle ich, aber auch da habe ich ein Aber. Also das ist definitiv ein Anteil und das lässt sich nicht wegdiskutieren und das will ich auch gar nicht wegdiskutieren. Aber es gibt zumindest noch den zweiten Aspekt, dass wir dadurch mit ihr mitfühlen, nämlich dieses kurze Erschrecken, wenn da ein Geräusch kommt von dem, oh, werde ich da beobachtet. Und ich glaube, der Schrecken wäre genommen worden, wenn es halt diese voyeuristische Perspektive eingenommen hätte. Aber also das ist halt eine Szene, die steigt ein, genau wie so eine Szene wie, ey, wir zeigen euch hier jetzt einfach mal nur Brüste. Aber die kriegt halt dann diesen Mehrwert durch diesen Voyeur und mit dem hätte ich halt natürlich sofort gerechnet, wenn wir aus der Sicht des Voyeurs gucken, was wir nicht tun. Und deshalb bin ich jemand, der dann da selber, nicht unbedingt jetzt mit erschreckt, das wäre zu viel gesagt, aber der trotzdem kurz aufschreckt, weil da eben noch mehr passiert als nur, wir kriegen jetzt hier die nackte Frau beim Duschen irgendwie zu sehen. Was es durchaus in diversen anderen Slashern ja genauso gibt, deshalb wollte ich da explizit drauf hinaus. Mhm. Also man bekommt zumindest drehbuchseitig diesen kleinen Mehrwert und das erklärt mir zumindest zu einem kleinen Anteil die Perspektive der Kamera.
Ja, also ja, es hätte... Du hättest ihn beobachten können, also er hätte sie beobachten können, das ist sowieso eine technische Frage, wie hat er das überhaupt gemacht, also wie hat er das geschafft, sie beobachten zu können, das ist jetzt die erste Frage, aber angenommen, wir finden eine Möglichkeit, sie beobachten zu können, wir haben einen Long-Lens-Shot und haben diesen Blick und dann einen einfachen Umschnitt auf ihre Reaction, wo man ihre Brüste nicht sieht, wo man dann aber vor allen Dingen ihre Augen sieht, das wäre überhaupt gar kein Problem gewesen, es ist eine einfache Möglichkeit, das zu tun, ohne jetzt großen Aufwand halt zu betreiben.
Nee, klar, natürlich. Also, sowieso. Es ist ja halt einfach so, dass in den Slasher-Movies in der Zeit auch einfach nackte Tatsachen gezeigt werden. Das ist ja immer so. Und da kann man jetzt pro sein, kontra sein. Da gibt es verschiedene Perspektiven. Ich bin da ja manchmal pro, weil ich finde, das gehört auch einfach zu diesem Genre irgendwie mit dazu. Ich finde nackte Tatsachen okay in einem gewissen Maße, solange das jetzt nicht wirklich in einem total unangenehmen Maße ist. Dementsprechend, das ist völlig klar, hier soll ausgestellt werden. Ich dachte halt nur, diese Perspektive hat mir so einen kleinen Mehrwert gegeben, eben weil ich auf den Voyeur in diesem ersten Moment beim ersten Mal gucken, war ich nicht vorbereitet. Und das wäre anders gewesen, hätte ich das aus seiner Perspektive gesehen. Dann hätte mich wirklich die Perspektive vorbereitet, dass da jemand guckt. Und ich fand es eigentlich ganz cool, dass ich da eher auf ihrer Seite bin und so unvorbereitet da reingehe, dass sie beobachtet wird. Fand ich gut.
Was ich aber tatsächlich das eigentliche Spannende finde, und ich hatte das auch schon in meiner Letterboxd-Review auch ein bisschen reingeschrieben, ist ja tatsächlich, dass ja dieses Spannen, dieses Beobachten, auch teilweise auch übergriffiges Verhalten, auch durch den Gläser, das wird ja thematisiert.
Ja.
Und die beiden Aufseher unterhalten sich, oder AufseherInnen in dem Fall, also er und sie unterhalten sich ja. Und sie sagt zu ihm, ich weiß gerade seinen Namen nicht von dem Aufseher, sagt halt zu ihm, dass es hier dieses übergriffliche Verhalten halt auch gibt und was er gedenkt da eben halt zu tun. Und er ist erstmal auf dieser, na, was soll ich denn da machen? Und es sind halt bloß Kinder und oder Jugendliche oder so und so. So. Und da haben wir ein ganz wichtiges Thema, weil dieser Film von Weinstein ist halt einfach so, da kannst du sagen, das ist sozusagen das, was in den letzten 30 Jahren ist, in der nutshell halt einfach, ja, dass du um die Taten weißt, aber nichts dagegen machst.
Dass
halt
nichts passiert, dass
dass du da ein System eben halt hast, was eben halt die Täter da eben halt auch schützt. Und das war so ein Moment, dachte ich mir so, das ist ein ganz kleiner Moment im Film, den du übersehen kannst, wenn du diese ganze Hintergrundgeschichte natürlich nicht weißt halt, aber natürlich jetzt sozusagen mit der Geschichte natürlich eine ganz andere Gravitas halt auch bekommt. Das kann ich dem Film auf gar keinen Fall anlasten, aber das ist mir dann sozusagen halt einfach in den Hinterkopf gekommen, dachte ich mir so, das ist schon stark, ganz besonders, wenn man weiß, dass er bei diesem Film hier auch eine Praktikantin wirklich belästigt hat und sich vorher ausgezogen hat und sie gebeten hat, ihn zu massieren halt und, und so eine Sachen halt. Also das ist also schwer. Deswegen, ich kann dem die Nacktszenen und sowas, ich kann die dem natürlich nicht verübeln für das Genre, für das, was es da eben halt auch ist. Aber ich bin da halt trotzdem einfach so ein bisschen so, bin da super sensibilisiert und gerade, wenn er es halt selber noch mitgeschrieben hat. Aber wie gesagt, das ist echt nicht Thema des Films, weil es gehört halt ins Genre halt einfach irgendwie schon mit rein.
Es gehört da mit rein und also wie gesagt, ich bin da grundsätzlich auch für Nacktheit im Film, wenn das irgendwie einen sinnvollen Anteil hat und sowas. Aber das ist hier natürlich ein Geschmäckle, was da einfach mit reinkommt. Das kann man nicht vom Tisch wischen, das soll man nicht vom Tisch wischen. Das ist halt einfach, es ist halt einfach da. Und übergriffige Männer haben wir in diesem Film halt auch mehrere. Es ist auch ein Thema, was man hier definitiv im Blick haben kann. Also dementsprechend auch, ich glaube, je öfter man den Film sieht, desto mehr achtet man halt auch auf diese Dinge, weil die eben nicht immer besonders groß gezeigt werden, nicht besonders lang gezeigt werden, aber sie sind halt da. Und das ist jetzt nicht unbedingt in jedem Slasher so und so absolut Slasher-typisch.
Das wollte ich tatsächlich sagen. Also er fühlt sich tatsächlich schon, hier sieht man wirklich echt toxische Männlichkeit sieht man hier schon wirklich ganz viel.
Ja.
Das hatte ich tatsächlich bei Freitag zum Beispiel nicht. Da ging mir das nicht so. Da gibt es schon ein paar einzelne Typen, die sich mal so benehmen, aber hier so wie so ganz viele auf einem Haufen hatte ich da tatsächlich nicht gesehen.
Ach, das stimmt. Das ist hier recht geballt, ja.
Genau. Jetzt Frage, hast du noch ein größeres Thema oder irgendwas oder wollen wir uns in den Aftermath reinstürzen?
Nö, können wir uns reinstürzen. Ein größeres Thema habe ich nicht mehr auf dem Zettel.
Genau, dann stürzen wir uns rein. Und zwar, The Burning war ein kommerzieller Misserfolg. Der hat ganz knapp 1,5 Millionen gekostet und hat in den USA lediglich 700 Millionen wieder eingespielt. Deswegen bezeichnet man ihn als kommerziellen Misserfolg. Was ich nie ganz verstanden habe, vielleicht kannst du es mir erklären, so dieses internationale Einspielergebnis, das wird da nie mit reingerechnet oder fehlen ist immer noch das erste Wochenende, das Einspielergebnis vom ersten Wochenende noch wichtig. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ein Film in einer bestimmten Zeit sein Geld einspielt, egal wo das Geld herkommt, warum ist es dann trotzdem ein kommerzieller Misserfolg? Also ich check das nicht, weil in Japan war das Ding ein absoluter Hit. Da war da wochenlang, war da in den Kinocharts, ist da rauf und runter gelaufen und hat dafür gesagt, dass der Film vor allem auch wirklich seine Kosten eingespielt hat und nicht zuletzt natürlich dann noch durch den Videomarkt, denn da ist er nämlich zum richtigen Kultklassiker avanciert und damit hat man natürlich auch noch Geld gemacht, weil wäre der Film komplett baden gegangen, so wie es die hier Statistiken ja darstellen, dann hätte es Miramax ja gar nicht so gegeben, so wie es sie ja gibt. Und jetzt eine Frage an dich. Hat sich dieser Film zu Recht zu einem Klassiker entwickelt? Und ist die Beschlagnahmung in Deutschland heute immer noch gerechtfertigt?
Also ja, er hat sich für mich zu Recht zu einem Klassiker entwickelt, weil er eben nun mal ganz viele Dinge bedient, die so in diesem ganz klassischen Sub-Sub-Genre des Camp-Slasher-Horrors wirklich, also das... Der ist da eine Marke und der ist da eine Marke von diesem Camp-Slasher-Ding. Da gibt's so dermaßen viele Filme und The Burning ist schlicht und ergreifend einer der mit Abstand besten davon. So, es gibt auch noch andere tolle Vertreter, keine Frage. Es gibt Lieblingsfilme, die man da finden kann. Es gibt da tolle Kuriositäten, die man da finden kann. Aber The Burning ist da wie eine Blaupause und dadurch, dass eben auch die Kills funktionieren, dass hier Tom Savinis Arbeit im Gegensatz zu vielen Filmen der Freitag der 13. Reihe eben, wo Kills untergegangen sind. Also, dass man das hier so richtig sehen und spüren kann und so, ist das schon so markig und so gut und auf den Punkt. Das ist halt, du hast es vorhin auch in der Liste genannt, der Filme, die man gesehen haben muss, muss man. Das ist einfach ein Klassiker, ein richtig guter Klassiker. So, um deinen ersten Teil der Frage zu beantworten. Was war der zweite Teil der Frage?
Ob es doch gerechtfertigt ist, diesen Film hier noch zu beschlagnahmen, also dass der immer noch in Deutschland beschlagnahmt ist.
So, und dann kommen wir zu der Frage, ob das gerechtfertigt ist, dass der heute noch beschlagnahmt ist. Ich bin kein Medienwissenschaftler, ne? Und ich finde das sehr schwierig, gerade wenn man mal so in Behördenrichtung guckt, sei das jetzt in anderen Ländern oder sei das eben hier die FSK in Deutschland, so wie da die Maßstäbe angesetzt werden, wie da genau die Richtlinien aussehen, warum sowas beschlagnahmt wird. Also wenn ich jetzt mich in der aktuellen Medienlandschaft so umgucke und sehe, was es auf dem Markt so alles gibt, an blutigen Dingen, an Horrorsachen, an Dingen, die FSK 16 plötzlich im Laden stehen. Ne? Ich denke da an so ein The Thing, wenn man an alte Sachen denkt. Oder wenn wir jetzt mal in Richtung neue Sachen, so ein Thanksgiving, den hast du vorhin erwähnt, wie blutig das da teilweise zur Sache geht. Ganz ehrlich, das Ding hier hat die Beschlagnahmung schon sehr lange nicht mehr verdient, weil, also ganz aus meinem eigenen Blick gesehen, ist das alles nicht so krass. Das könnte locker einfach FSK 18 rumliegen und würde, glaube ich, keine Probleme bringen. Aber ich bin halt nicht diese Behörde und ich weiß auch nicht genau, was da der Hintergrund ist, dass eben wahrscheinlich genau diese eine Szene dazu führt, dass das Ding nach wie vor beschlagnahmt ist. Vielleicht hat sich auch nur einfach viel zu lange jetzt kein Label daran getraut und nochmal die Kohle in die Hand genommen und irgendwie beantragt, dass das Ding nochmal neu durchgeprüft wird. Das weiß ich auch nicht. Also da wirklich, wenn es da Medienwissenschaftler und Innen da draußen gibt, die da jetzt genaue Detailinformationen haben, her damit, gerne. Oder Basti, hast du sogar ein paar Detailinformationen dazu?
Nee, natürlich nicht.
Gut,
ja. Aber so ganz, ganz grundsätzlich halt einfach so, der Film hat ja schon eine Relevanz, der wird ja auch gerne nachgefragt, der ist ja auch bekannt und auch gerade in so einem, ich sag mal, in einer Bubble, in der wir uns bewegen, kennen den halt auch Leute und
ja, absolut.
wenn ich mir überlege, wir hatten es ja auch gesagt, es taucht ja auch mal in der Liste immer noch auf, ja, der Maniac zum Beispiel, der ja auch selber lange beschlagnahmt war, den ich für weitaus brutaler halte auch, in seiner Darstellung, dieser rohen, drastischen Gewaltdarstellung, da ist das hier wirklich so ein Spaziergang halt. Du weißt, dass das halt hier alles fiktiv ist. Du weißt, dass das in Kempslächer halt ist. Du weißt, dass das ein Film ist. Mhm. Und wie ich es auch schon gesagt habe, schon was zumindest die MPAA betrifft halt, den nicht runterzukürzen, ist halt auch einfach, dass du hier tatsächlich eine Motivation halt hast. Mhm. So hanebüchen, die vielleicht auch ist und aufgebaut ist, aber die lässt es zumindest irgendwie plausibel erscheinen, dass er nicht so grundlos ist, wie es ja ganz gerne bei dem Freitagfilm halt ist. Da kommt halt dieser stumpfe Typ und hackt halt einfach alle in Stücke. So, und deal with it, und das ist es halt. Und da sagen die, nö, das lassen wir uns ja aber bitte nicht gefallen. Und das hast du ja eben halt auch nicht. Also ich finde es tatsächlich auch nicht mehr zeitgemäß, diese Beschlagnahmung.
Nee, sehe ich auch so. Folgefrage: Warum gibt es keine Nachfolger?
Gute Frage, weil es ist ja, wie gesagt, ja kein kommerzieller Erfolg gewesen, mhm, und deswegen gibt es keinen Nachfolger.
Da gibt es ja aber andere Beispiele, ne, die auch jetzt eher später dann erfolgreich wurden, durch halt eben den Videothekenmarkt damals, ne? Und wo dann trotzdem Nachfolger halt rausgeschossen kamen und seien es dann 2-3 Jahre später. Ich wundere mich ein kleines bisschen schon, dass hier Cropsey nicht irgendwie doch ein paar Jahre später auf irgendeine abstruse Art und Weise nochmal zurückgeholt wurde, aus den Flammen gezerrt wurde, um wieder Leute zu meucheln.
Also doch ist er ja, weil zum Schluss, der wird ja zum Schluss ja dann verbrannt.
Jo.
Und der taucht dann in den Träumen von den Kids aus Springwood dann wieder auf. Es tut mir sehr leid, aber damit möchte ich auch ganz gerne das Ende von unserem Gespräch langsam einläuten, denn wir haben eine wahnsinnige Marke von 2 Stunden jetzt hier schon netto Gesprächszeit hier überschritten. Mhm. Und ich habe hier auf meinem Zettel auch gar nicht mehr so viel zu stehen. Hast du da noch irgendwas?
Nee. Also nichts mehr, was jetzt noch irgendwie relevant oder wichtig wäre. Ich bin völlig fazitbereit.
Sehr gut. Udo, stürz dich rein in das Fazit. Sag mir, wie sehr brennst du für The Burning?
Dann will ich mal ins Feuer springen. The Burning. Ja, wir haben ganz viel erwähnt. Ich will das deshalb gar nicht zu sehr auswalzen. Das ist eine Marke, das ist ein Film, den man gesehen haben sollte, wenn man das Genre so sehr liebt, wie wir das tun, wenn man so Interesse an diesem Genre hat. Es ist ein toller Vertreter. Wenn ihr das Gespräch jetzt hier gehört habt, bevor ihr den Film gesehen habt, ein bisschen selber schuld. Am coolsten ist der, glaube ich, wirklich, wenn man da ganz nackig reinspringt, so wie der Basti und ich da reingesprungen sind. Wenn man wirklich nichts weiß und auch keine Kenntnis hat, von wann da welche Szene vielleicht passieren mag. So oder so, The Burning, von den ganzen vielen Slashern, die ich gesehen habe, definitiv einer der oberen. Einer, wo ich auch immer mal wieder gerne reingehe, wo ich auch dieses Sommercamp-Feeling echt mag, so mit der Truppe und den Sticheleien und dem Steg und der Kanufahrt und all diesem ganzen Zeug. Wo ich auch darstellerseitig wirklich sehr, sehr zufrieden rausgehe, weil ich da wirklich diverse Gesichter wahnsinnig gerne sehe und da echt Spaß dran habe, wie die da so unterwegs sind und dass die eben so markig sind und so gut auseinanderzuhalten. Also setze ich an der Stelle jetzt mal die Schere an und sage, Topfilm, rein da, wenn ihr den nicht kennt, gucken. Und ich glaube aber, dass die meisten, die wirklich Slasher-affin sind, die meisten Menschen den auch echt kennen. Basti.
Setz an der Stelle die Schere an.
Oh ja.
Das ist mein Zitat.
Danke.
Du hast alles gesagt, was ich jetzt auch gerne gesagt hätte. Ich sag's mal so, da steht wirklich super late to the party gekommen bin. Ich habe den wirklich erst vor ein paar Wochen das erste Mal gesehen, jetzt auch 2-mal gesehen. War wirklich super überrascht, wie wertig und gut er sich anfühlt. Ich finde den ja wirklich fantastisch geleuchtet und es ist wirklich auch tolles Handwerk, das man da halt sehen kann von allen Beteiligten. Ich finde die Stimmung wirklich toll. hier und da gibt es eben halt so die üblichen Schwächen in der Dramaturgie, die eben halt dieses Genre halt so mit sich bringt, weil du am Ende ja trotzdem weißt, wo das auch alles irgendwie hinläuft und was da passiert. Es gibt relativ wenig Überraschung. Und dafür hat er mich trotzdem verhältnismäßig gut überrascht und vor allem auch gut unterhalten, gut bei Stange gehalten. Ich hatte wirklich wenige Momente, wo ich so dieses, wie bei Freitag der 13., so diese Langeweile-Momente habe, wo wir Leute wirklich dabei zuschauen, wie sie halt irgendwie nichts machen und die Zeit totschlagen. Habe ich hier überhaupt gar nicht. Ich bin hier mitten im Geschehen. Das finde ich gut. Hat sozusagen viele authentische Momente drin. Und ich mochte wirklich sehr das Design, auch die ganzen Kills, dass es auch eine verdammte Gartenschere ist. Das ist ja schon so ein Ding. Ich mochte aber auch das Waldsetting. Ich habe allgemein was über für ein Waldsetting und so alles in allem habe ich hier wirklich ganz viele coole Sachen wirklich mit an die Hand gegeben bekommen und hatte wirklich zum Großteil wirklich eine schöne Zeit mit diesem Film. Und finde, der gehört in jede gut sortierte Horrorfilmsammlung einfach mit rein. So ein schönes Standardwerk und mehr kann ich jetzt auch nicht dazu sagen. Gutes Ding, hat mir Spaß gemacht. Und, Udo, es war vor allem ein sehr schönes Gespräch mit dir.
Absolut, danke ich dir für. Ich war gar nicht vorbereitet, dass das hier so eine lange Nummer wird, aber der Film gab's her, das Thema gab's her. Danke dafür, lieber Basti.
Sehr schön. Ihr da draußen, ihr wisst, was zu tun ist. Lasst uns noch ein bisschen Liebe da, ein paar Kommentare und Likes. Denkt dran, kommentiert diesen Beitrag, egal wo ihr es seht. Aktuell sind wir ja gerade auf Blue Sky und auf Instagram unterwegs. Ihr könnt aber auch ganz gerne bei Podijay die Kommentarfunktion nutzen und ballert uns da auch mit Slasher-Film-Empfehlungen voll.
Gerne. Und
jetzt sage ich dir eine gute Nacht, einen schönen Abend, liebe Udo. Vielen Dank für das tolle Gespräch.
Ich danke auch dir und an alle da draußen. Guckt schön viele Slasher.
Gute Zeit für euch und bleibt gesund dabei. Hallo und herzlich willkommen. Scheiße.
Mickey Maus Scheiße.
Ja, meine Güte. Hallo und herzlich willkommen zu den Nostromo-Gesprächen. Oh, das kommt an den Schluss ran als Outtake.
Diese Folge wird der Burner.
Genau. Ich habe mir nämlich einen Spruch vorbereitet und daran hapert es einfach nur.
Ah, okay. Ja, ich bin gespannt. Anlauf 3.